Herzlich willkommen in Triathlon Chat 173. Nicky Boy, es war Kickoff der Saison, ist nämlich heute. Fred startet bei der Challenge Wanaka. Halbdistanz, zwei Wochen vor dem Ironman Neuseeland, da ging es natürlich drum, dann auch ums Starterfeld Neuseeland. Wir haben einen kleinen Ausblick nach Rot geworfen, du hast FOMO, dass du starten musst, so formuliere ich es mal.
Vielleicht verlose ich noch einen Startplatz, habe ich gesagt.
Vielleicht verlost du noch einen Startplatz, beziehungsweise...
Vielleicht auch in diesem Podcast, stay tuned.
Das stimmt, genau, hört genau hin. Und dann wurde es tatsächlich auch nochmal ein bisschen ernster. Wir haben über die dunkle Seite des Ausdauersports gesprochen. Psychische Probleme sowohl bei Maarten van Riel als auch bei Daniel Beckegaard haben sie beide ganz offen im Podcast Triathlon Hour drüber gesprochen. Ich habe beide Podcasts gehört, die haben mich schon auch ganz schön bewegt, weil ich da auch in den letzten Wochen und Monaten öfter mal drüber nachgedacht habe. Und da haben wir auch echt viel drüber geredet und das fand ich super interessant und super spannend.
Definitiv, einfach ein Thema, was auch immer eine Aufmerksamkeit zwischendurch mal bekommen sollte und auch muss, weil wie wir auch im Podcast drauf kommen, hört er dann, aber bei uns ist natürlich die Gefahr für solche Geschichten auch immer groß, dass man sich darin verliert in so einem Sport. Und ganz am Ende jetzt vom Podcast haben wir noch kurz darüber geredet, warum wir jetzt bald alle im 5:2 Rhythmus trainieren werden. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr natürlich exklusiv nur hier im Podcast. Und jetzt geht's kurz in die Werbung und dann rein in den Podcast, sage ich jetzt schon wieder, in die Episode.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Neue Woche, neue Folge, Nils. So wie es sein soll. Und du warst ja die Woche viel unterwegs. Was hast du überhaupt alles mitverfolgt, was hier so in der Triathlon-Szene passiert ist? Es gibt ja neue Startlisten Freitag, also morgen. Also wenn der Podcast, also heute, wenn der Podcast rauskommt, 19 Uhr deutscher Zeit, startet Fred in Wanaka. Da geht die Saison los. Also es ist Saisonstart-Podcast quasi. Da müssen wir noch kurz drüber reden. Dann die Startliste Neuseeland, zwei Norweger fehlen. Und es gibt Spekulationen, wer alles so in Rot startet. Hast du das alles mitbekommen? So der Schnelldurchlauf.
Teils. Weil du hast ja letztes Wochenende schon gut gelacht, als ich dir geschrieben habe, Gruß aus London. Weil wir tatsächlich...
Ach ja, was du vergessen hattest. Nils hat vergessen, dass er Urlaub gebucht hat, Leute.
Wo du auch wirklich denkst, alter Schwede, so schlimm ist es schon geworden, dass du schon im Februar irgendwelche Trips machst, die du im Dezember geplant hast und dann schon wieder vergessen hast.
Das nicht mal lange her, ne?
Das sagt eigentlich wirklich alles aus. Wir haben tatsächlich Weihnachten beschlossen, dass wir uns nicht schenken, sondern dass wir uns einen Trip nach London schenken, weil das halt so zwischen den Trainingslagern und... Dann sehen wir uns wieder so wenig und wir hatten halt Bock, weil Kasper gerade die Harry Potter Bücher liest, mal in diese Harry Potter Studios zu gehen.
Ah, jo.
Und das haben wir uns dann quasi gegenseitig zu Weihnachten geschenkt und dann bin ich aus dem Trainingslager wiedergekommen. Samstagabend bin ich gelandet und dann habe ich mich schon tierisch gefreut, am Sonntag auszuschlafen. Da sind wir dann aber ins Konzert gegangen und mussten dann auch schon ein bisschen früher aufstehen. Also jetzt nicht früh, aber ich glaube um 8:30 oder so mussten wir aufstehen. Und dann meinte ich so zu Anna, oh, ich freue mich so, nächstes Wochenende auszuschlafen. Und dann lachte sie und meinte sie, na, du weißt schon, dass wir nächstes Wochenende nach London fliegen. Und das war bei mir halt wirklich, das war so weit weg. Und dann ich so, ach ja, stimmt, wir wollten ja nach London. Aber das ist doch noch nicht dieses Wochenende. Und dann sie so, doch, das ist dieses Wochenende. Und dementsprechend war die Woche dann natürlich pickepacke voll, weil wir halt am Freitag dann nach London geflogen sind, was tierisch Spaß gemacht hat. Ich muss dazu zu meiner Schande auch gestehen, dass ich tatsächlich erst ein einziges Mal vorher in London war. Das war zu meinem 30. Geburtstag.
Also ach, quasi krass, 20 vor,
also
Jahre her.
Also quasi vor zwei, drei Jahren. Nee, wie du sagst.
Vor also zwei, drei Jahrzehnten.
Weit über 20 Jahre her. Vor zwei Jahrzehnten, du Arschloch, du Scheißerchen. Oh, und das heißt, das war wirklich so, ich habe mich halt tierisch gefreut. Das Wochenende war dann aber, wie so ein Städtetrip halt ist, also pickepacke voll, mega Spaß gehabt, am Samstag richtig Glück gehabt, weil super, super schönes Wetter war. Sonntag war dann klassisches London-Wetter, also Regen den ganzen Tag. Da haben wir dann aber irgendwie die Bootstour gemacht und waren dann im Tower. Sind dann auch Anfängerfehler von Eltern, die das erste Mal mit dem Kind einen Wochenendtrip machen, ganz spät erst zurückgeflogen, dass wir halt wirklich auch maximal spät am Sonntag im Bett waren und dann war halt Montag. Und
Kasper musste Montag wieder in die Schule.
Natürlich musste er Montag
wieder in die Schule. Ah, stark.
Richtig schön, stark. Die Rabeneltern. Ich habe die Flüge gebucht, ich gebe es zu, das war mein Fehler.
Hast du doch so gedacht, oh guck mal, da gibt es extra einen späten Flug, da haben wir noch den ganzen Tag Sonntag.
Exakt, dann können wir einen richtig schönen Sonntag noch
genießen. Perfekt.
Und Anna meinte dann auch, ja, wann müssen wir dann los zum Flughafen? Wahrscheinlich irgendwie so 13, 14 Uhr. Und ich so, nee, wir haben noch Zeit, wir fliegen erst um 7:45, was ja dann nach deutscher Zeit schon 8:45 ist. Also es war wirklich, hat richtig Spaß gemacht, aber also Wellness und Erholung geht anders.
Aber ihr habt was erlebt.
Haben was erlebt und dementsprechend war tatsächlich auch die Woche pickepacke voll, aber ich habe jetzt vom Triathlon, was das anbelangt, ich habe es so am Rand verfolgt, aber jetzt nicht en Detail. Also ich habe schon gesehen, dass Gustav Iden und Kasper Stornes beide nicht starten.
Ja, damit fangen wir mal an. Ich habe nämlich, also das habe ich natürlich auch auf Trimark gelesen und habe dann aber nochmal heiße News von unserem Spitzel Fred Funk, der auf Lanzarote war, bekommen. Der hat nämlich mit den Norboys gesprochen und Gustav ist irgendwie umgeknickt und Kaspar hat auch irgendwelche Wehwehchen, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was es war. Aber auf jeden Fall meinte Fred dann so, da habe ich gedacht, ah shit, irgendwas beim Laufen. Das meint Fred so, ja, aber die beiden laufen trotzdem. Gustav irgendwie sogar auf der Bahn mit Spikes oder so. Also ich bin mal gespannt. Also umgeknickt und dann weiterlaufen. Da sind bei mir alle Lampen angegangen. Da kenne ich mich mit aus. Ich habe dann Fred zurückgeschrieben, pass auf, nächstes Jahr OP. Dann hat er den gleichen Scheiß wie ich, weil bei mir war ja auf dem Röntgenbild auch nichts, 0,0. zu sehen von irgendwelchen strukturellen, knöchernen Verletzungen oder sowas. Und ich konnte ja auch mit leichten bis gar keinen Schmerzen irgendwie laufen. Ich habe ja auch Ironman Frankfurt noch gemacht, ohne Schmerzen. Ja, und ein Jahr später kamen die Schmerzen zurück und ich brauchte die OP und es war kurz vor einer Arthrose. Also.
Wobei doch tatsächlich, Tobi warst du doch vor Frankfurt, oder? Oder warst du nach Frankfurt?
Das war nach Frankfurt und da hat er den Test gemacht und die Mobility im Fußgelenk, was ich gar nicht gemerkt hatte, war ja nicht da. Und da ist es ja nochmal so ein bisschen aufgekommen. Das war nach Bonn und da waren ja auch die Schmerzen wieder leicht da.
Stimmt. Mhm. Stimmt. Ja, das war ja ein Jahr versetzt.
Genau, ist ein Jahr später gewesen. Also nicht ein Jahr, aber ein Dreivierteljahr, halbes Jahr später, ja.
Stimmt, Frankfurt genau. War in dem Jahr im August. Ja, hast du recht. Ja, mega spannend. Aber hast du nicht mal für Sockensigi die Jungs begleitet? Ihr wart doch mal zusammen
in Norwegen.
Norwegen? Also eigentlich müsstest du doch die Nummern haben. Schreibt ihm doch mal so unter Freunden einen kleinen Hinweis, dass Gustav da unbedingt aufpassen soll. Das ist ja mein Tipp für Kunden.
Ich weiß nicht, so ungefragt sich bei irgendwem melden und Tipps geben, bin ich kein großer Freund von, ehrlich gesagt. Auch, ich finde das relativ unnötig.
Das also, war auch nicht ganz ernst gemeint. Who the fuck is this, Nick?
Das ist eher relativ unangenehm.
Das stimmt. Wenn man auch nicht gerade der absolute Mega-Experte ist, aber selbst dann wäre es unangenehm.
Ja, ich denke, hoffe, dass die relativ gut betreut sind und dass sich wahrscheinlich wer angeguckt hat und er da. Ich gehe davon aus. Von irgendeinem Grün. Wohl bei denen, weil.
Ich wollte es gerade sagen.
Wenn ich drüber nachdenke.
Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, also natürlich haben die Zugang zu allen Experten dieser Welt. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die auch so, ich meine, die sind da jetzt gerade auf Lanzarote, trainieren, dann knickst du um, dann merkst du irgendwie, oh, so richtig gut ist das nicht. Aber dann brichst du ja nicht das Trainingslager ab, fliegst nach Hause und gehst irgendwie und das MRI. Das machst du ja nicht.
Ja, das stimmt.
Weißt du, dann willst du erstmal.
Ich weiß aber auch nicht, ob er auf Lanzarote umgeknickt ist schon oder davor, das kann ich dir nicht sagen.
Ich glaube auf jeden Fall.
So viel Infos habe ich nicht.
Ich glaube auf jeden Fall, dass die eher ans Training denken, als dass sie an die Untersuchung denken. Also die sind nicht so, dass sie sagen, ich check das jetzt erstmal ab, weil die einfach viel zu viel Bock darauf haben. Und
kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir genauso gewesen.
Na klar. Und da sind sie dann halt doch wieder so die kleinen Kinder, was ja auch total sympathisch ist, was halt auch ein Teil der Stärke ausmacht. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie da eher in dem Moment checken, wo es schon ein klein bisschen zu spät ist. Wobei Gustav ja tatsächlich auch eine lange Zeit mit Achillessehnenproblemen hatte. Da müsste man eigentlich denken, dass er es schlauer macht, aber wie das halt so ist.
Ah, der ist ja auch durchgekommen.
Ja, genau. Als Vize-Weltmeister wieder zurückgekommen. Aber hast du denn mit Fred schon den Podcast aufgenommen?
Nein, nach Wanaka haben wir uns
haben
gesagt. Ich hab nochmal eben mit ihm geschrieben und gefragt, wie so die Form ist. Und dann meinst du so, ja, es ist für ihn auch super spannend. Aber Lauf und Radfahren ist die Form echt noch richtig gut um die Kurve gekommen, quasi um die Kurve geflogen und er gibt morgen einfach Vollgas, lässt alles auf den Kurs und dann danach weiß er mehr. Und wir auch.
Super spannend. Und dann zwei Wochen tapern, wahrscheinlich der letzte Hitout.
Ja.
Vor dem Ironman Neuseeland, dann nur noch ein bisschen Luft dran lassen, ein paar Spitzen setzen, um irgendwie noch so ein bisschen die Frische oder die Form nicht zu früh kommen zu lassen. Aber eigentlich natürlich perfekt, also super gut geplant und ich habe auch das Gefühl, also ich habe ja auch das Video angeguckt, hat Tom natürlich wieder in Perfektion gemacht. Ich finde, Nicky Boy, wir haben gefehlt. Wir haben nicht im Video gefehlt, wir haben vor Ort gefehlt. Weil natürlich die Erinnerung.
Das war nicht besser.
Ach Mann, das war einfach eine super gute Woche. Das wollte ich damit sagen.
Ich weiß, was du meinst. Und ich hab auch gedacht, ja, das. Es war direkt so da mit den Laufintervallen, Shepard und Fred, da kamen direkt wieder die Erinnerungen hoch vom Bermuda-Dreieck.
Ja, aber
die hatten ein bisschen bessere Bedingungen
als den Regen, Knast, die jetzt da. Den Weg zum Knast, den haben wir nicht gefunden, ne? Hillraps hoch zum Gefängnis, das habe ich aber tatsächlich von einem meiner Athleten auch schon gelesen. Der war auch da. Mhm. Jakob, der mir auch das Bild geschickt hat von den Rädern der Norboys.
Ah, jo.
Und Jakob hat mir dann auch geschrieben, ja, ich hatte ihm Hillraps aufgeschrieben und dann hat er geschrieben, wir haben hier so einen coolen Weg hoch zum Gefängnis und dann dachte ich, was meint er denn hoch zum Gefängnis? Und als ich dann die Bilder gesehen habe von Cheppe und Fred, habe ich gedacht, wo sind die diese Hillraps gerannt?
Ja, da halten wir uns lieber von fern, von Gefängnissen jetzt.
Ja, aber das war der Weg zum Gefängnis, Nicky Boy. Und ich bin ja da.
Da musst du, wenn du da Hillraps machst, dann musst du so schnell sein wie Fred und Cheppe, weil wenn wer kommt und dich fangen will, musst du schnell weg sein.
Aber das ist dann der Weg runter.
Da bist du da eingebuchtet.
Das ist dann der Weg runter. Das ist dann wichtiger. Nee, aber da kam halt einfach echt wieder die Erinnerung hoch und das war eine super Woche. Das hat richtig Bock gemacht. Wie gesagt, obwohl ich zwei Nächte krank im Zimmer lag und mich ja dann auch von euch ferngehalten habe. Aber das war einfach ein guter Spirit. Fritze noch dabei. Das hat richtig,
ja, es war
richtig,
gut.
Hat richtig Bock gemacht. Und ich finde, das Mojo sah jetzt genauso gut aus. Also die hatten, glaube ich, richtig, richtig Spaß. Die hatten eine richtig gute Zeit. Ich fand auch, Lorenz war eine saucoole Socke. Der wirklich irgendwie, hat mich dann auch ein klein bisschen an seinen Papa erinnert, an Holger Lorenz. Der Nils Lorenz war wirklich auch ein cooler Typ. Flo natürlich sowieso. Insofern, glaube ich, haben die da richtig gut trainiert. Und ich fand, so sind wir ja darauf gekommen, dass Fred auch wirklich fit aussah. Also auch läuferisch. Und ich meine, sie haben ja auch über seine Leistungsdiagnostik gesprochen. Also ich meine, du weißt, was ich gesagt habe in dem Moment, wo er gestürzt ist, dass ich gesagt habe, ich glaube, das ist für die Saison 26 eher sogar positiv.
Dass er nicht überzieht.
Ah, in ein, zwei Wochen sind wir in dieses Wochenende und in zwei Wochen sind wir
schlauer. Morgen sind wir schon mal schlauer.
Ja, aber das ist noch so, vor allem bei Fred, das erste Rennen ist ja nie richtig gut. Ist immer
ja,
so,
aber du weißt ja dann schon mal, der wird ja dann auch was danach sagen, wie es war, wie die Powernumber waren. Ich bin auf den Podcast halt ultra gespannt, wie er dann das, was geschehen wird morgen, heute, einordnet und ja, was dann daraus gemacht wird beim Ironman Neuseeland. Wenn man sich jetzt die Startliste anguckt, dadurch, dass Eden und Stornes fehlen, also klar, die waren schon qualifiziert, jetzt nicht nur für Hawaii, aber jetzt dafür eine Top-Platzierung. Sieht diese Liste jetzt aber auch schon wieder machbarer aus, so, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist aber, glaube ich, einfach auch dieser Trugschluss, weil man die Athleten aus Ozeanien halt einfach nicht so gut kennt.
Ja, Mike Phillips kennt man ja jetzt als
Mike Phillips,
als Vorjahressieger,
Sieger. Titelverteidiger, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Dann hast du erzählt, Kyle Smith, natürlich auch mega, mega spannend.
Aber der ja auch so zurückkommt jetzt und man nicht so weiß,
Wie
ist er drauf? Das ist ja auch eine Wundertüte. Also, ja, hast du recht.
Vom Papier her sehe ich das genau wie du. Also, ich habe dann auch die Startliste gesehen und habe auch gedacht, wenn es jetzt normal läuft, dann macht Fred Top 5 und dann hat er die Quali im Sack. Ich glaube, das würde er jetzt auch so unterschreiben. Also, wenn du ihm jetzt sagst,
wird er nehmen, glaube ich.
Du wirst Fünfter und holst die Quali, dann wird er
definitiv
einen Haken hintersetzen. Also, ich glaube, da ist er dann doch realistisch. Aber ich habe dann auch gedacht, am guten Tag kann der auch wieder aufs Treppchen kommen. So, aber das kann halt auch so sein, dass er ein gutes Rennen macht, Achter wird und man drei der Namen, die vor ihm sind, überhaupt noch nicht gekannt hat, weil das dann halt weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendeinem Australier erzählst von Chabbik Heindl, der Walchsee gewonnen hat, sagt auch jeder, kenne ich nicht. Klar, wenn er sich jetzt ein bisschen mit der Kurzdistanz auskennt, dann weiß er, dass es ein Olympionike ist. Aber das ist ja jetzt ein Name, den du auf der Langdistanz auch noch nie gehört hast.
Ja, aber ja, ich gebe dir recht. Aber so viele, dass es dann Achter wird, die du, also acht Leute, die du nicht kennst, außer vielleicht Blumenfels und Mike Phillips, dann sind es noch sechs. Das ist auch nicht so, weil wenn die so gut wären, dann wären die auch schon mal bei irgendeinem internationalen Rennen oder spätestens auf Kona aufgetaucht und dann hättest du den Namen auch auf dem Schirm. Einfach mal meine Theorie jetzt.
Ja, also ich glaube.
Also es kann immer eine Überraschung geben und so.
Total.
Klar, Blumi ist eigentlich, wenn der da halbwegs fit irgendwie ankommt, dann weißt du, der ist eine Bank. Mike Phillips wird fit sein als Vorjahressieger. Das ist sein Heimrennen. Das ist wahrscheinlich das, wo er drauf piekt. Und wo alle anderen sagen, das ist irgendwie mein Saison-Einstieg und das erste Rennen der Saison. Und ich bin halt eher bei 80 als bei 100% oder vielleicht bei 85. Ich meine, bei Fred ist es jetzt, der jetzt heute gepostet ist, mir ist auch nochmal wieder bewusst geworden, ne? Es ist 4 Monate nach der OP. Das ist halt.
Das ist crazy.
Das ist absolut gar nichts einfach, ne? Also, das ist, wenn du überlegst, 4 Monate, unsere Base-Phase im Pushing Limits Club, 12 Wochen, das sind 3 Monate so. Und ja, dann kommt nochmal eine 3 Monate Build und dann 3 Monate Peak und dann race du. Klar, Profis haben eine andere Base und können da schneller drauf aufbauen und racen auch mehr über die Saison, aber trotzdem ist es eine super kurze Vorbereitung nach eben einmal komplett Stillstand, ne? Und nicht irgendwie, ich mache eine Offseason und trainiere so ein bisschen nach Lust und Laune und mache fit for fun, sondern einmal Vollbremsung mit OP und es geht auch erstmal ein paar Tage gar nichts und dann erstmal nur irgendwie Rolle fahren und schwimmen noch viel weniger und erstmal die Bewegung wiederherstellen, ganz viel Physio. Also da bin ich echt gespannt, was es wird und man kann da jetzt nicht natürlich auch von dem Fred ausgehen, der mit 100% an der Startlinie steht, gerade was auch vor allen Dingen das Schwimmen angeht. Und im Ironman wird es halt auch spannend, die Laborwerte und die guten Leistungsdiagnostikwerte für eine Langdistanz sagen die halt gar nichts aus. Ich meine, wer das Video gesehen hat, man macht halt da Sprinttests und V2 Max Rampentests, die sehr, sehr kurz sind. Man kriegt da Werte raus, aber das sagt dir nicht aus, wie gut du jetzt wirklich die Pace auch wirklich halten kannst über die 180 Kilometer, sondern da musst du halt die Kilometer machen und da fehlen Fred sicherlich ein paar Kilometer, die er sonst gemacht hätte. Und das wird dann spannend hinten raus. Also auch die Mitteldistanz wird da Schlüsse auf die Form ziehen lassen, aber wie es dann beim Ironman ist, wissen wir wirklich erst beim Ironman Neuseeland, wie dann die letzten 10, 15 Kilometer beim Laufen gehen am Ende, ob der Tank reicht oder nicht.
Ach, definitiv, klar. Also das ist halt auch tatsächlich so, es ist natürlich auch vom Biorhythmus her komisch. Also da musste ich dann noch ein klein bisschen darüber nachdenken. Ich habe ja auch 2004 das erste Mal den Winter über, nee, 2003 tatsächlich das erste Mal den Winter über in Australien verbracht. Also bin dann wirklich kurz nach Weihnachten, ich glaube zwischen den Tagen, bin ich runtergeflogen und habe dann im Februar das erste Rennen gemacht, also mehr oder weniger zeitgleich Mitte Februar. Und war eigentlich tatsächlich in einer sehr, sehr guten Verfassung auch. Aber es war halt so komisch, Mitte Februar auf einmal am Start zu stehen. Weißt du, so gefühlt 6 Wochen nach Weihnachten stehst du dann klar bei 35 Grad, aber stehst dann da im Neo am Strand und stürzt dich wieder in die Fluten und machst halt eine Halbdistanz.
Ja.
Und Schwimmen war, gut, das war bei mir immer große Katastrophe. Radfahren ging dann sogar noch relativ gut. Und dann habe ich mich echt aufs Laufen gefreut und bin dann, das war ein kleineres Rennen in Torquay damals. Irgendwann wurde da der Ironman 73 Geelong draus. Und bin dann, glaube ich, auch noch so vorgerannt auf 5. Position und habe gedacht, oh, vielleicht kannst du sogar noch aufs Treppchen kommen. Und dann hat aber so nach 3 Stunden mein Körper echt mehr oder weniger komplett zugemacht. Und dann ging halt gar nichts mehr. Und dann war das wirklich eher so ein Laufen wie im Ironman nachher, weil halt einfach dieses so früh im Jahr einen Wettkampf zu machen, das war ich halt einfach nicht gewohnt. Das war wirklich extrem komisch. Und ich glaube, für so einen Christian Blumenfeld, der natürlich schon mehrere Weltcup-Jahre hinter sich hat, die dann ja auch oftmals im Februar, März schon in die Saison einsteigen, wird das nicht so ein großes Ding sein. Aber so für die klassischen Nordeuropäer oder aus der nördlichen Hemisphäre, Trevor Foley ist ja zum Beispiel auch am Start, oder Pierre Lecour, das sind ja auch 2 Namen, die halt auch durchaus zu beachten sind. Ich weiß gar nicht, ob Trevor Foley die Quali schon geholt hat, ob der auch in die Quali, ob er quasi mit ins Spiel um die Quali eingreift, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber das sind ja auch Jungs, die halt aus der nördlichen Hemisphäre kommen. Und für die wird es auch ungewohnt sein, so früh im Jahr einfach schon Rennen zu machen. Es ist aber natürlich auf jeden Fall, was den Ironman Neuseeland anbelangt, für Fred total schlau, dass er jetzt diese Halbdistanz vorher macht. weil das definitiv dann für den Ironman einfach der letzte richtige Hitout ist und dann auch mal doch mal so ein bisschen so eine Tempohärte bringt. Und in 2 Wochen kannst du dich ja von der Halbdistanz super erholen.
Ja, ja, stimmt, hast du natürlich also, recht.
Und das ist tatsächlich ganz spannend. Aber ja, also wird super spannend sein zu sehen. Ich glaube, dass Mike Phillips auch morgen am Start ist, oder?
Ich glaube, habe ich noch gar nicht geguckt, muss ich ehrlich gestehen.
Nee, ich meine tatsächlich ja.
Aber wird ja Sinn machen.
Ich meine tatsächlich als Fred, also den Post habe ich tatsächlich vorhin ja auch noch gesehen. Und ich glaube, dass ich da irgendwo auch gelesen habe, dass Mike Phillips tatsächlich auch in Dings startet, also auch jetzt in Wanaka startet. Das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch ein riesengroßes Rennen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der da halt auch als letzten Hitout das machen wird. Das ist ja ein bisschen so wie, keine Ahnung, Kraichgau bei uns. Wenn du jetzt Ironman Hamburg machst oder du machst Rot oder Frankfurt, dann machst du ja in der Regel auch Kraichgau. Also so viele Riesenrennen gibt es dann ja letztendlich auch nicht. Ich gucke gerade nach parallel. Also er startet auch.
Ja, perfekt.
Genau.
Ja,
ist Challenge Wanaka, ne? Ist das?
Ja, Challenge
genau.
Wanaka, genau.
Ja, da startet er, genau. Also da hat dann Fred natürlich wirklich einen richtig guten Messwert. Da kann er dann wirklich sehen, wie es um seine Form bestellt ist und ist dann, glaube ich, ein ganz guter Indikator für das Rennen in 2 Wochen.
Ja, ich habe ihn auch gefragt, ob es einen Livestream gibt. Er glaubt nicht, falls es noch einen gibt, postet er in die Story. Also dann am Freitagabend 19 Uhr, wenn ihr den Podcast vorher hört, könnt ihr bei Fred in der Story gucken, ob es noch irgendwo einen Livestream gibt, den er gefunden hat. Aber sonst als News, falls ihr sucht. Es gibt, glaube ich, leider keinen. Vom Ironman Neuseeland wird es dann eingeben, weil das Pro-Series ist.
Series ist, genau. Ja, genau. Super.
Ja, und dann, spannend. Dann jetzt die nächste News. Einmal, du hast es schon, glaube ich, da hast du es auch gelesen, das Trimark hat spekuliert, wer denn alles in Rot starten könnte, nachdem sich Herr Schombi ja verplappert hatte bei denen im Interview, dass er auf Rekordjagd geht. Haben sie dann eben aufgestellt, okay, wer könnte noch starten, was dann eben Blumenfeld ist, was wir auch schon auf der Liste haben. Die haben dann gesagt, der kommt ja immer mit
Eden.
Das heißt, die schätzen, Eden kommt auch. Sam Laidlow, Magnus Ditlev wieder.
Das finde ich super spannend.
Fred Funk natürlich. Patrick Lange hat es ja auch schon angekündigt. Also schon mal ein super krasses Feld. Und dann steht noch Rico Bogen drauf. Und da habe ich jetzt noch ein Reel gesehen mit Sebi Kienle. Wo es auch in die Richtung geht, wo er von einer Person schreibt, die er nicht, spricht, die er nicht kommentiert, was er nicht kommentieren wird, der aber GA1 bei 300 Watt fährt. Das kann halt nur Rico Bogen sein. und der stärkste Radfahrer aktuell ist auf der als Triathlet, genau, auf der Distanz wollte ich sagen, aber die hat er noch nie gemacht. Also sieht so aus, als wenn Rico Bogen auch in Rot starten würde. Das ist zumindest so die Gerüchte und wenn sich so Gerüchte aus 2, 3 Quellen zusammentragen und die dann noch so in der Szene schon mal öfter diskutiert wurden, dann ist da ja meistens relativ viel irgendwo dran. Vielleicht muss ich doch nochmal umdisponieren jetzt.
Weil du jetzt Bock hast, das von außen zu
sehen. Ich muss irgendwie gucken, vielleicht müssen wir einen Startplatz verlosen für Rot. Ich glaube, das lohnt sich diesmal mit der Kamera wirklich wieder daneben zu stehen.
Also ich habe einen, der nimmt den sofort mit Kusshand und ich rede nicht von mir. Also der würde sich...
Nils, du willst starten?
nee, ich lasse mir das nicht entgehen. Aber witzig, weil wir ja tatsächlich, war das die letzte Episode, wo wir über das Zeitfenster der Athleten gesprochen haben.
Ja, ich glaube schon.
Wo ich gesagt habe, dass ich Rico durchaus jetzt empfehlen würde, diesen Schritt zu gehen. Also finde ich wirklich super, super interessant. Und was wir jetzt auch in dem Falle, gerade auch als es eben um die Rennen in Neuseeland ging, noch nicht erwähnt haben, was natürlich auch total spannend wird, nehmen wir jetzt einfach mal Ironman Neuseeland als ein bisschen größeres Rennen als die Challenge Wanaka am Wochenende.
Ja.
Dass es der erste Ironman mit der 20-Meter-Regelung ist.
Ja, so, das ist, die erste Challenge rot, meinst du? Ironman ist Neuseeland, ja.
Ja, das meine ich. Aber haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, dass das Rennen in Neuseeland der erste Ironman mit der 20-Meter-Regelung ist.
Sorry, ich dachte, du meinst jetzt rot.
Rot dann ja auch. Aber jetzt, das ist etwas, was ja auch spannend sein wird zu beobachten, wie das die Dynamik des Rennens verändert. Gerade auch mit der, jetzt nicht Schwimmschwäche, aber mit dem Schwimmrückstand, den Fred hat, ist das mit Sicherheit auch etwas, was ihm in die Karten spielen kann, weil halt einfach die Gruppendynamik vorne halt einfach anders sein wird als in den Jahren zuvor, wo halt nur die 12-Meter-Regelung war. Also das ist halt auch etwas, was wirklich eine spannende Sache sein, wer zu beobachten. Verändert das das Rennen? Wie verändert ist das Rennen? Oder kommt am Ende doch alles so, wie man es sich auch erwartet hätte? Und in Rot ist es natürlich auch nochmal eine Sache, dass das jetzt halt auch das allererste Mal ist, dass auch in Rot diese 20-Meter-Regelung ist, was halt das Rennen auch nochmal verändert. Und wenn du dann natürlich noch solche Kaliber hast wie Jonas, Sam Laidlow und dann noch ein Rico Bogen. Ich meine, wenn du dir vorstellst, dass die drei Jungs da vorne den Punk abgehen lassen, also zu viel Abstand darf sich dann Blumi auch nicht erlauben. Und das halt also wenn der dann da mit 10 Minuten...
Vor allem mit der Schwimmpower, ne? Laidlow, Schombi und Bogen und dann auf dem Rad. Da muss man sich sogar fragen, also wenn man sich jetzt die letzten Rennen anguckt, Laidlow ist schon nochmal eine andere Nummer auf dem Rad wie Schombi auch gewesen. Muss man einfach so anerkennen. Schombi dann der stärkere Läufer am Ende. Aber dann noch mit Rico dabei, der also auf jeden Fall Pari-Rad fährt mit Laidlow, muss man dann gucken, wie es auf der Langdistanz ist oder vielleicht sogar, also ähnlich stark oder eventuell noch ein bisschen stärker sein könnte sogar.
Super, super
interessant. Das wäre krass. Ja, total. Das wäre krass, was das, und vor allem so eine Dynamik, ne, wenn dann 2, 3 da weg sind, das ist ja dann auch schnell nochmal 1 Minute oder 2 Minuten mehr.
Ja.
Und dann wird es natürlich richtig spannend, was man da wieder rauslaufen kann, muss am Ende. Ja,
aber auch für die drei vorne, weil die natürlich dann auch nicht so profitieren wie vorher. Mhm. Also das muss man ja auch sagen. Also auch da ist es dann ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann vielleicht einer von den dreien, wenn sie sich zusammen auf die Flucht machen, eher übernimmt, weil halt 20 Meter doch ein Unterschied sind. Ja, mega, mega interessant. Und natürlich auch, du hast es gesagt, was ich sehr spannend finde, Magnus Ditlev wieder da. Das ist halt auch jemand, der ja wirklich zweimal einfach die Benchmark dermaßen hochgelegt hat in Rot.
Also wir, ne, nur kurz als Disclaimer, das sind jetzt so die Vermutungen gewesen. Und ich, ja, also wie ich gesagt habe, meistens ist es so, dass ich diese Vermutung oder diese Gerüchte in der Szene eher bestätigen, als dass sie sich nicht bestätigen. Aber nur das nochmal als Disclaimer. Nicht, dass wir jetzt hier schon was verkünden und dann nachher startet Ditlev oder Bogen doch nicht und irgendwer ist enttäuscht. Das wollte ich nur nochmal eben kurz sagen, dass das klar ist.
Das ist ja ich meine, das sieht man jetzt ja auch an Stornes und Gustav Iden, 2 Wochen vor Ironman Neuseeland. Das ist halt die ganz große Kunst, gesund am Start zu stehen. Also du kannst davon ausgehen, dass wahrscheinlich 1, 2 der Namen in Rot dann fehlen werden. Das ist ja meistens leider so. Dafür ist der Sport halt einfach, ja, diese schmale Linie zwischen Fakt und Fast, das ist halt einfach so. Aber die Namen, die wurden jetzt von Trimac quasi in den Ring geworfen. Deswegen denke ich auch, die werden es ja nicht einfach so machen. Wer seinen Start aber definitiv verkündet hat, das habe ich auch schon gelesen und das finde ich halt auch ganz spannend in dem Zusammenhang, ist Christian Hogenhauk, der natürlich dann aber so jemanden wie Blumi in die Karten spielen könnte, weil er auch einer ist, der normalerweise nicht ganz, ganz vorne aus dem Wasser rauskommt.
Und Magnus Ditlev auch.
Magnus Ditlev auch, genau. Also in Frankfurt hat Christian Hogenhauk den Sprung nach vorne tatsächlich geschafft. Der war von Anfang an vorne mit dabei und ist dann ja dementsprechend auch furios vorne rausgefahren. Aber ja, es bekommt irgendwie mit dieser 20-Meter-Regelung nochmal einen anderen Touch. Also ich bin super gespannt jetzt erstmal auf den Ironman Neuseeland und dann natürlich auf Rot. Also das wird sicherlich ein Riesending werden und so ein Starterfeld gab es wirklich lange nicht mehr. Also das wird richtig, richtig spannend sein und vielleicht kommt noch irgendwie so der ein oder andere Name dazu. Das ist ja meistens dann doch so. Insofern, ja, wird super spannend zu sehen und wie du gesagt hast, also ich bin echt froh, das Rennen von außen verfolgen zu können. Du hast ja vor 2 Wochen oder letzte Woche noch gesagt, du bist froh, im Rennen zu sein, aber jetzt, wo du die ganzen Namen auf dem goldenen Tablett serviert bekommst.
Ja. Ich finde halt auch, wie gesagt, wir haben so oft drüber gesprochen, aber Rot ist ja auch, wenn du vor Ort bist, eins der geilsten Rennen,
Wahnsinn.
Um das auch so
Wahnsinn.
Zu gucken, diese Voll. Atmosphäre und so. Und klar, das kriegst du halt nicht mit, wenn du im Rennen bist, da bist du mit anderen Dingen beschäftigt und das kriegst du dann so auch nicht wieder. Und gerade wenn da sich so ein Battle abzeichnet, das ist dann so, also das ist schon jetzt eine richtig große FOMO.
Ja. Ja, ich bin auch mal mega gespannt auf solche Leute wie Strati. Ich meine, der war halt Dritter im letzten Jahr. Klar, er will sich für Hawaii qualifizieren, aber angenommen.
Ja, und auch Strati hat ja auch, ne, das hat er auch im Podcast mit uns gesagt, so Fokus jetzt ist einfach Pro Series.
Ja, aber
je nachdem, wie die Rennen sind, steht dann erstmal Frankfurt in der Planung, es sei denn, irgendwas anderes läuft richtig gut. Aber die Frage muss man sich ja auch dann ehrlich stellen, wenn man das Feld jetzt sieht, ist es dann vielleicht nicht cleverer, als Strati auch in Frankfurt zu starten? Müsste man ihn jetzt mal fragen? Müssen wir ihn doch nochmal nach so kurzer Zeit wieder einladen, aber das finde ich halt ganz interessant. Ich könnte ihm jetzt schnell eine WhatsApp schreiben, vielleicht.
Nein, ich glaube,
tatsächlich, aber
es hängt ja eh stark von Texas ab.
Ja.
Also ich glaube, es ist ja tatsächlich.
Nein, aber einfach mal losgelöst davon. Wir können ja mal einfach Überlegungen anstellen. Das machen wir in letzter Zeit gerne, was mir immer Spaß macht. aber das ist ja so, wenn die alle in Rot am Start sind, sind die in Frankfurt nicht am Start. Das heißt, die Chancen, in Frankfurt einfach vielleicht irgendwo ein geiles Podium zu machen, ist ja einfach viel, viel größer.
Ja, wobei Frankfurt halt auch wieder Pro Series ist.
Ja, aber wer startet denn dann? Also vorausgesetzt, das, was hier jetzt steht, kommt jetzt so.
Kaspar Stornes. Wird dann vermutlich in Frankfurt starten.
Ja, und wer noch?
Das gibt doch.
Wer bleibt hier noch über?
Nein. Keine Ahnung, Martin van Riel wird starten, Jelle Gehns wird starten.
Beckegaard.
Weißt du, du kannst ja doch 10, 12 Namen nennen, die alle auf dem Niveau von Strati sind. Also und Strati weiß, wie ich das meine. Das ist sowas, Sam Long. Mittlerweile so unfassbar viele starke Athleten, die dann halt in Frankfurt starten und dann. Und ich glaube tatsächlich, das Ding
Vergiss alles, was ich gerade gesagt habe.
Und es geht ja auch nicht immer nur um das Cleversein, sondern es geht halt darum, dass du mit der Startnummer 3 in so einem Starterfeld
an Start gehen könntest. Ja, das macht Strati auch immer.
Und ich glaube, ich glaube jetzt gerade Strati, der ja gesagt hat, dass er einfach wieder mehr Rennen machen will. Und ich glaube, sein Herz hängt definitiv mehr an Rot, als es in Frankfurt hängt. Wobei Frankfurt natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen,
und hat er noch nicht gemacht.
Es hat jetzt nicht diese Tradition, wobei mittlerweile eigentlich auch schon. Rot ist halt einfach nochmal was Besonderes. Das muss man einfach sagen, weil das halt einfach die ganze Region dermaßen dahinter steht und es diesen Festivalcharakter hat. Das hast du auch bei keinem anderen Rennen in Deutschland. Das ist einfach.
Ja,
so.
Absolut. Nach außen.
Bei keinem anderen Rennen auf der Welt.
Ja, aber ja.
Aber als Profi ganz genau. Also ich glaube, wenn du als Profi in Frankfurt startest, oder halt in Hamburg mit den Frauen.
Das ist die Europameisterschaft, das ist Prämien, absolut. Ist gleich.
Du hast Live-Übertragung im
monetär,
Fernsehen.
Monetär ist das dasselbe.
Genau, das ist einfach irre und auch von der Stimmung her ist das irre. Also Laufen, glaube ich, ist tatsächlich in Frankfurt und Hamburg sogar besser als in Rot, weil du halt einfach wirklich permanent Zuschauer hast. Du hast ja in Rot dann doch
wenn viele, du das magst.
Wenn du es magst. Aber in der Regel, wenn es gut läuft, ist es ja etwas, was dir Kräfte verleiht. In den Momenten, wo es halt nicht so gut läuft und du eher mal ein bisschen deine Ruhe haben willst, ist es dann natürlich schwierig. Aber ich glaube.
Wie war es bei dir? Mal kurz reinchecken.
Ja,
ich war in Frankfurt wirklich froh, wo ich teilweise hinten auch mal in dieses Waldstück reingelaufen bin und wo auch mal weniger oder fast keine Leute standen. Weil da konnte ich mir dann auch mal erlauben, ein paar Schritte zu gehen.
Naja, aber du. Bei mir hat sich ja die Frage nicht mehr gestellt. Ich bin ja nur gegangen.
Die erste Runde bist du schon gelaufen.
Erste Runde bin ich gelaufen, zweite Runde war.
Ja, okay.
Das war schon ein Spießrutending. Das muss ich schon sagen. Also ich habe es natürlich irgendwie versucht, mit Würde zu tragen und Kopf hoch zu tragen. Aber es war natürlich, war das so, dass du gedacht hast, um Gottes Willen, ey, kündigst hier groß was an. Und dann, wobei ich habe immer gesagt, dass es hart wird, das Ding durchzugehen. Und für mich kam aber wirklich, das habe ich auch schon gesagt, müssen wir nicht nochmal drüber reden. Aber dieser Gedanke, dass ich halt so früh schon gehen muss, der war halt einfach gar nicht existent. Das hätte ich halt echt nicht gedacht. Und dann war es natürlich fies, aber es hat an der Situation nicht geändert. Wenn ich da alleine im Kanal lang gegangen wäre, hätte mir das Bein genauso weh getan. Also das war, glaube ich, in der Situation relativ egal. Aber genau wie du gesagt hast, dass du wirklich mal so deine Ruhe hast und keine Sprüche kassierst, das ist dann natürlich schon dankbarer, wenn du echt mal so deine Ruhe hast. Also das war ja auch ein Athlet von mir, der ist in Hamburg bei der Premiere gestartet beim Ironman und der hatte richtig Magenprobleme und da war halt einfach die ganze Laufstrecke voll. Jeder kannte ihn, weil er auch Hamburger ist. Und da hattest du so diesen einen Stretch, wo du, Hamburg hast du ja noch nie gemacht, oder?
Nee, leider nicht.
Du hast
nicht.
Halt einen, so einen ganz, ganz kleinen Stretch, wo du von der Alster mal abbiegst Richtung Mittelweg.
Mhm.
Das sind vielleicht so 800 Meter, wo mal keine Zuschauer sind.
Ah, ich weiß wo. Ja, wo so leicht halt, berghoch geht,
genau,
diese Linkskurve.
Exakt da, ganz genau. Und er meint, das hat er so genossen, da mal für 100 Meter seine Ruhe zu haben, gehen zu können. Und dann ist er wieder an die Alster gekommen, los, weiter. Und er meint, das war halt so gemein, weil er hatte halt auch Magenprobleme und wollte einfach nur mal in Ruhe so ein bisschen leiden. Aber das ging halt einfach nicht. So, und ich glaube tatsächlich, was das Laufen anbelangt, ist die Stimmung in Hamburg und Frankfurt glaube ich, wirklich noch mal besser als in Rot. Wobei in Rot die Hotspots natürlich auch super sind. Aber um das abzuschließen, ich glaube, wenn Strati in Texas die Quali holt und dann halt weiß, was für ein Starterfeld in Rot am Start ist, er da irgendwie mit Startnummer 3 bei der Party mit dabei sein könnte. Ich glaube tatsächlich, dass er dann eher sagt, er startet in Rot, als zu sagen, ich starte in der Pro Series. Wobei, weißt du nicht, er wird vielleicht vorher, ja klar, wenn er jetzt Oceanside auch gut macht und dann Texas gut macht und dann womöglich auch im Pro-Ranking relativ weit vorne ist, dann ruft vielleicht auch ein bisschen das Geld, weil du ganz genau weißt, okay, wenn ich irgendwie zwischen Platz 5 und 15 in das Ranking abschließe, dann ist es halt auch wirklich, geht's halt auch wirklich um Kohle. Auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld bekommen in Rot als Vorjahresdritter. Also wahrscheinlich würde man dann doch eher, ich würde mein Herz sprechen lassen, ich wäre wahrscheinlich in Rot am Start, aber man weiß es nicht. Also das hängt, glaube ich, ganz
stark. Im Sommer sind wir schlauer.
Genau.
Ja.
Aber wie abgefahren, dass es jetzt halt tatsächlich einfach schon losgeht, ne? Das ist echt krass.
Ja, das sind ja die letzten drei Episoden schon aufgefallen. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass wir nehmen so viel Podcast auf, dass wir auch manchmal was vergessen, Nils. Du hast eben gesagt, ja, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass das erste Rennen ist mit der 20-Meter-Regel. Da ist mir gerade eingefallen, dass wir darüber einen ganzen Podcast mit Fred Funk gemacht haben.
Nein, das, ja, ich das weiß ich doch, nein, das weiß ich schon. Aber
ja, weißt du, wir haben ja da ausführlich philosophiert, hast du gerade, dass wir gerade wieder eingefallen, ja, und dann wie das Rennen sich verlaufen wird und so.
Das
ja,
weil das natürlich Fred in die Karten spielt.
Ja.
Das ist jetzt ja doch nochmal was anderes, deswegen meine ich das. Und es ist ja dann total spannend, wenn du vorher drüber philosophierst, das ist jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Wochen her, das ist halt auch echt dieser Camp-Alltag. Das ist ja das, was du auch in deinem Video gesagt hast, wo du halt einfach innerhalb kürzester Zeit vergisst, was für ein Tag hat eigentlich eine Relevanz. Es ist halt, vermischt sich halt nach 2, 3 Tagen, ist jeder Tag Sonntag. Ein langer Trainingstag, du hast keine anderen Verpflichtungen. So, und deswegen vermischt sich da natürlich auch die Aufnahmen, ganz klar. Aber
oder Nils, wie die meisten Kommentare geschrieben haben in der letzten Episode. Nils, übers Älterwerden, eine Zahl ist auch nur eine Nummer.
Ja, aber habe ich das gesagt oder hast du das gesagt? Das war, weil ich Age is just a number. Und dann habe ich gedacht, ja, du kannst jetzt hier nicht Englisch reden. Und dann habe ich halt Age mit Zahl übersetzt. Oh Gott.
Aber die mussten nur mal irgendwo unterbrechen. Das war nicht so gut. Das ist mir in diesem Moment gar nicht aufgefallen.
Aber war der von mir oder war der von dir?
Nee, der war von dir.
Oh, ich habe auch, als ich das gelesen habe, dachte ich, hä?
Wer, Görkes wer, Weisheit, eine wer Zahl redet? Ist auch nur eine Nummer. Aber es passt ja irgendwie. Soll man das älter werden, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt 50, aber eine Zahl ist auch nur eine Nummer. Also, weißt du? Das passt ja
gut. Aber ist ja auch so.
Ja, absolut.
Ach, herrlich. So, aber jetzt hast du mich aus dem Redefluss gebracht.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wir waren bei
ich habe gesagt, der Camp-Alltag und alles ist verschwimmt und ich habe das auch im Podcast, im Videopodcast, ich weiß nicht, erzählt.
Ach genau, da jetzt hast du wieder. Wir sind beim Videopodcast.
Genau.
Und das wollte ich nämlich auch noch erzählen, dass du ja in dem Video erzählt hast, als es um dein Trainingslager, deine Trainingswoche auf Fuerteventura ging, dass tatsächlich du einfach Bock hattest, das zu machen, worauf du Lust hast.
Ja.
Nicht irgendwie einen festen Plan, sondern wirklich, wenn du Bock hast, Paddel zu spielen, dann spielst du Paddel. Wenn du Bock hast, laufen zu gehen, gehst du laufen und halt einfach mal wirklich so in den Tag hineingelebt. Und ja, du hattest eine super gute Woche, die hat dich auch vorangebracht. Und das ist ja auch ein Ansatz, der absolut nachvollziehbar ist. Wenn du natürlich so wie ich jetzt vor Ort bist und ein Camp leitest, dann ist es natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, weil du möchtest den Leuten ja irgendwie auch was mitgeben, nicht nur, dass sie 1 oder 2 Wochen richtig gut trainieren, also dass sie halt einen optimalen Formaufbau haben, sondern ich versuche dann halt auch immer ein bisschen den Leuten theoretisch zu vermitteln, warum trainieren wir was, damit sie, wenn sie zurückkommen, vielleicht auch diese Struktur mit übernehmen und vielleicht Sachen, die sie verbessern können, auch verbessern können. Viele trainieren natürlich mittlerweile einfach auch sehr, sehr schlau oder haben gute Trainer oder trainieren nach guten Programmen. Aber manchmal ist es ja so, dass einem innerhalb so eines Camps dann auch erst bewusst wird, warum machst du Entlastungstage, warum machst du einen 3-1-2-1-Zyklus, warum machst du an dem Tag die Intervalle und am letzten Tag dann irgendwie nochmal eine lange Nachbelastung. Und dann stellen die tatsächlich auch Sachen um. Das erfahre ich dann auch relativ häufig im Jahr drauf, wenn sie dann Wiederholungstäter sind oder bekommen dann irgendwie im Sommer eine Nachricht nach den Rennen, dass es super gut gelaufen ist und dass die Sachen mit übernommen haben aus dem Camp. Also das versuche ich dann tatsächlich auch immer so. Das war ja ein bisschen konträr zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Aber im Grunde genommen ist natürlich dieses auch mal Sachen machen, die einem einfach nur Spaß machen, extrem wichtig. Und ich hatte dir das ja heute geschickt. Du hast noch nicht die Möglichkeit gehabt, reinzuhören, weil ich tatsächlich auf dem Hinflug nach London den einen Podcast gehört habe und auf dem Rückflug den anderen Podcast gehört habe. Ich habe Ewigkeiten keine Triathlon Hour mehr gehört. Und auf dem Hinflug habe ich den Podcast mit Martin van Riel gehört und auf dem Rückflug den mit Daniel Beckegaard. Und beide haben in den Episoden über ihre psychischen Probleme gesprochen, beziehungsweise Daniel Beckegaard hat explizit auch von Depression und auch ADHS gesprochen. Martin van Riel hat, das hat er ja vorher auch schon erzählt, auch im Video hat er ja öffentlich darüber geredet, dass er halt mentale Probleme hatte, Motivationsprobleme hatte. Er hat dann im Podcast tatsächlich darüber gesprochen, dass er 2 Wochen lang seine Bude nicht verlassen hat. Also wirklich, wo du wirklich so denkst, boah, das ist schon...
Ja, auch so 4 Uhr ins Bett, du hast mir das ja geschickt, so durchgescrubbt ein bisschen, irgendwie um 4 Uhr ins Bett gegangen ist und um 11 Uhr aufgestanden, nicht mehr aufgeräumt.
Ja, wirklich, aber auch tatsächlich, also das hat er dann auch nochmal gesagt, dass gerade auch so dieses...
Also eine normale Junggesellenbude.
Genau, wie man sich das vorstellt, aber nicht bei jemandem, der letztes Jahr PTO-Weltmeister war und dann tatsächlich, das muss man sich halt auch mal vor Augen führen, dann Vierter in Nizza geworden ist, weil tatsächlich diese Schlafprobleme, das hatte er gesagt, oder weiß ich gar nicht, Probleme, diese, ich würde es eher sagen als ins Bett geh Probleme, das hat er halt eigentlich immer, dass er halt weiß, er geht viel zu spät ins Bett, aber er hängt dann halt immer irgendwie auch dünnsinnmäßig vor YouTube fest oder vor irgendwelchen Netflix-Serien und pennt halt einfach nicht ein und wacht dann am nächsten Morgen auf, ist heilfroh, dass er dann eine Trainingsgruppe hat, weil er dadurch gezwungen wird aufzustehen und beim Training zu erscheinen. Und da habe ich schon gedacht, krass, wie ein Körper das überhaupt mitmachen kann. Man kennt das ja bei sich selber auch, wenn man mal 2-3 Nächte hat, die irgendwie kürzer sind, aus welchen Gründen auch immer. Und dann versucht man am nächsten Tag seinen Alltag gut zu regeln und dann womöglich noch Sport zu machen, dass man immer denkt, ey, was ich hier gerade mache, ist ja Raubbau am Körper. Und die machen halt das Ganze über mehrere Wochen. Und das war etwas, was dann auch Daniel Beckegaard in dem Podcast gesagt hat, dass er halt tatsächlich über mehrere Wochen nächtelang nicht schläft. So, weil er dann halt immer so einen inneren Dialog hat und dann halt nicht zur Ruhe kommt. Und das war etwas, das hat mich schon krass auch zum Nachdenken gebracht, weil das ein Thema ist, was mir natürlich durch meine tägliche Arbeit mit den Athleten durchaus bewusst ist. Wir haben auch schon öfter mal darüber geredet, dieser Schritt Genie nahe Wahnsinn oder Screw Loose Shit Together, wie es in dem Buch tituliert wird. Also dass halt einfach sehr, sehr viele der Top-Athleten tatsächlich Genie nahe Wahnsinn sind. Dass das natürlich auch teilweise dann den Unterschied macht zwischen den ganz, ganz herausragenden Athleten. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses mentale Gesundheit im Sport oder auch gerade in so einer Sportart wie Triathlon, die halt eine Einzelsportart ist. Das heißt, du hast wenig Feedback vom Team. Martin van Riel hat es ja gesagt, dass er sehr dankbar war, dass er da in der Trainingsgruppe ist, wobei er dann tatsächlich auch in diesen 2 Wochen mit niemandem in der Trainingsgruppe kommuniziert hat, dann halt auch einfach auf irgendwelche Nachrichten nicht reagiert hat. Ich denke mal, sein Trainer, der wird hoffentlich gewusst haben, um was es geht, weil wenn ich jetzt 2 Wochen lang einen Athleten nicht sehe, würde ich mir natürlich riesen Gedanken machen, aber...
Nee, da hat er ja gesagt, dass der mit seinem Coach relativ schnell kommuniziert hat und auch gut und offen kommuniziert hat.
Genau, deswegen, das meine ich, aber es ist natürlich schon so, du bist eigentlich Einzelsportler und bist in der Sportart, die halt sehr, sehr fordernd ist, demanding im Englischen ist, glaube ich, ein bisschen besseres Wort, fordernd, finde ich, trifft es nicht so ganzheitlich, weil du halt einfach 24/7 letztendlich dich mit diesem Sport beschäftigen kannst. Jede Nahrung.
Einnehmend.
Einnehmend, genau. Ja, einnehmend, fordernd. Ja, einnehmend ist wahrscheinlich dann tatsächlich das noch ein bisschen. Also ist halt einfach ein krasser, krasser Sport. Jeder Sport auf Weltklasse-Niveau ist fordernd in dem Sinne, aber ich glaube einfach auch durch diese drei Trainingseinheiten und dieses permanente Gefühl, zu wenig zu machen, dann siehst du über Social Media immer noch, was die anderen machen, bist dann halt immer noch unter Druck gesetzt, warst jetzt nicht im Windkanal, siehst, dass alle im Windkanal sind und machst dir jetzt Gedanken, dass du noch irgendwelche Watt im Windkanal liegen lässt und machst dir dann noch Gedanken, wie komme ich dann hin, hast irgendwelche Schuhverträge, die anderen Schuhe sind aber vermeintlich besser, also da kommen ja so ganz, ganz, ganz viele Sachen hin und ich glaube, dass das tatsächlich einen unglaublichen Druck verursacht. Da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, wie schwierig das dann auch für die Profis in der zweiten oder dritten Reihe ist, die tatsächlich auch um ihre Existenzen kämpfen müssen, die irgendwelche super Resultate erzielt haben, die sicher wissen, wenn das eine zum anderen kommt und sie ein bisschen Glück haben, dass sie dann so performen, dass sie vielleicht auch Verträge haben, die ihnen die nächsten 2, 3, 4 Jahre sichern. Finanziell gesehen, wo sie vielleicht sogar ein bisschen was auch auf die Seite legen können, aber die halt trotzdem unter diesem extremen Performance-Druck stehen und das ist halt so das eine, was das Professionelle anbelangt, teilweise aber halt auch im Amateurbereich. So, weil das haben wir auch schon oft gesagt, klein an der Klatsche haben wir alle, also im positiven Sinne. Also geht
ja gar nicht anders, ne? Ich meine, wenn du dir den Alltag anschaust, jeder Berufstätige, der Triathlon macht und in Langdistanz und irgendwelche Ziele hat und der erzählt das irgendwelchen Kumpels, die mit dem Sport nichts zu tun haben, sagt, ja, dann vor der Arbeit stehe ich, wie viele gibt es, die um 5 Uhr aufstehen und dann auf die Rolle zu gehen und dann, wenn ich um 19 Uhr nach Hause komme, gehe ich noch laufen oder schwimmen. Ja. Da guckt dich ja jeder an, so, hast du nicht mehr alle? Alles gut mit dir? Das ist
voll. So. Und das ist ja so ein bisschen dieser Fluch aus des Ausdauersports, wo halt Input in der Regel, wenn es schlau gemacht wird, gleich Output ist. Aber diese Verbissenheit, die dann halt auch schnell Überhand nimmt oder dieses, also ich habe dann halt ganz viel drüber nachgedacht, wie schmal dieser Grat ist zwischen gesund und ungesund. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Also, dass du natürlich, natürlich jetzt vom reinen Gesundheitswert ist es natürlich gesund, jeden Tag Sport zu machen und irgendwie gerade auch diese mentale Gesundheit, da haben wir ja auch ganz viel schon drüber geredet, wie positiv das ist, wenn du dann nach Feierabend irgendwie nochmal laufen gehst oder aufs Rad gehst oder auch schwimmen gehst, einfach nochmal abschaltest, alleine mit deinen Gedanken bist. Deswegen bin ich auch großer Fan davon, sowas tatsächlich auch ohne Musik zu machen. Das war ganz interessant. Das hat, glaube ich, auch Daniel Beckegaard gesagt, dass es für ihn wahnsinnig schwierig ist, ohne Ablenkung zu trainieren, also ohne Podcast oder ohne Musik, weil er halt dann einfach wirklich mit seinen Gedanken alleine ist und dass es für ihn wahnsinnig schwierig ist, dass er jetzt aber gemerkt hat, wie positiv das Ganze ist. Das fand ich dann auch ganz, ganz krass eigentlich, also was der wirklich für ein Gedankenkarussell haben muss, dass es dir wahnsinnig schwerfällt, Sport ohne Ablenkung zu machen, weil ich das halt einfach so unfassbar genieße, mal eine Dreiviertelstunde laufen zu gehen und halt einfach keine Ablenkung zu haben. Am liebsten dann, was in der Großstadt natürlich schwierig ist, in der Natur, aber es gibt ja immer irgendwelche Parks oder hier die Runde an Flughafen raus, da bist du auch relativ in der Natur. Also dieses Abschalten, das ist natürlich auch sehr positiv und sehr gesund, aber dann halt dieser Drang nach Perfektion und dieser Drang nach irgendwelchen Zeiten oder nach irgendwelchen Qualifikationen für die Ironman-Weltmeisterschaft, 73-Weltmeisterschaft. Und das habe ich teilweise ja selber auch oft erlebt, dass halt dieser Moment, wo halt das bei den Athleten kippt, dass es halt, dass die Freude nicht mehr an erster Stelle steht. So, und die Freude, die wird ja ganz unterschiedlich definiert. Für viele ist dann halt einfach die Freude das Resultat, dass sie es halt geschafft haben, irgendwie eine Zeit zu erfüllen oder eine Platzierung zu erfüllen oder sich einen Qualitraum zu erfüllen. Bei anderen, die sind dann wirklich eher prozessorientierter. Für die ist es dann halt einfach wichtig, den Plan auf grün zu stellen oder die fühlen sich dann halt einfach wahnsinnig gut, wenn sie halt diese eine Trainingseinheit am Tag absolvieren können, weil sie dann halt einfach einen positiven Abstand zum Alltag haben oder sich mal andere Gedanken machen können. Also es gibt ja sehr viel positive Dinge, aber wie gesagt, dieser Hang dazu, dieser Grad dazu, dann zu überehrgeizig zu sein, die Freude zu verlieren. Ich finde auch Social Media, da habe ich mich auch mit einem Kumpel jetzt drüber unterhalten, bei sehr vielen Athleten hast du auch das Gefühl, dass es gar nicht mehr um die eigene Leistung geht oder um das eigene Machen geht, sondern dass es nur noch darum geht zu zeigen auf Social Media, wie cool man halt ist und wie hart man ist, dass man halt 5 a.m. morgens schon grindet bis zum geht nicht mehr und dann abends noch Heat Prep und ich bin halt einfach der geilste Typ der Welt, um mich halt auf den Ironman vorzubereiten und das, um was es eigentlich geht, das geht in der Situation so ein klein bisschen verloren. Also was für einen, das ist natürlich wieder der individuelle Anspruch, wo man denkt, darum geht es mir halt, so dieses Abschalten, ja, natürlich auch irgendwie eine Entwicklung und auf ein Ziel hinarbeiten. Ich meine, das ist ja quasi die Daseinsberechtigung meines Jobs. Ich arbeite halt mit Athleten zusammen,
ja,
die halt, die besser werden wollen, aber das habe ich auch schon ganz oft erzählt, im Grunde genommen bin ich zu 99% Load Manager.
Ja.
Versuch halt genau diesen Grad halt hinzubekommen, dass es halt nicht in die Richtung kippt, dass die Freude verloren geht und man
das
halt,
ein Muss wird, ne?
Ja, aber
das
man halt müssen. Dieser Hamster im Hamsterrad, genau. Mhm. Das ist, und dieser Grad, der ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil man natürlich irgendwie den Podcast mit Anna Haug, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, mit Dani, wo sie gesagt hat, sie hat einfach jede Trainingseinheit durchgezogen. Das ist halt, die Frau war halt jahrelang die Beste der Welt. So, das muss man halt einfach sagen.
Ausnahmesportlerin, Ausnahme-Mindset, Ausnahme-alles. Das ist ja, das kannst du ja nicht irgendwie auf ein Normalo vergleichen.
Nee,
nur ganz kurz, bevor wir jetzt da abdriften, weil mich das wirklich interessiert. Ich habe da nur durchgeskippt durch den Podcast und habe halt so bei Martin van Riel, wo er davon gesprochen hat, so ein bisschen, er hat dann das Momentum verloren. Und einfach so ein bisschen, normalerweise ist halt 90-10. Dass er richtig, was wirklich richtig Bock auf Training hat und so Long Ride, eigentlich, er plant die ganze Woche schon, wann er seinen 6 Stunden Long Ride macht, welche Routen, und eigentlich ist immer Long Ride für ihn wie Weihnachten. Und nur 10% der Sessions war irgendwie so, dass er, ja komm, ist mein Job, ich zieh's jetzt durch, obwohl ich nicht so riesen Bock hab. Und dass das dann gekippt ist zu fast 10-90, wo er bei 90% der Sessions irgendwie sich dazu zwingen musste, gab's jetzt bei beiden betrachtet, haben die irgendwie was dazu gesagt, wie es halt dazu gekommen ist, diesen Switch oder auch diesen negativen Gedanken oder dieses Müssen, oder also ist das dieser Druck von außen gewesen, Social Media gewesen, oder haben die da gar nicht jetzt so drüber gesprochen im Podcast, sondern eher nur darüber berichtet, wie es war, wie sich's angefühlt hat?
Nee, die sind schon tatsächlich, also unfassbar ehrlich, also es war wirklich krass, auch es war halt spannend, weil hat man, glaube ich, auch in den letzten Wochen ab und zu mal gehört, oder wir haben auch öfter mal darüber geredet, dass das schon ein Thema ist, was mich halt beschäftigt, diese psychische Komponente mit den Athleten und auch dieses Streben nach Besserwerden im Hobbybereich auch, also natürlich sehr ambitionierten Hobbybereich, aber bei den Profiathleten ist es immer noch ein bisschen was anderes, wobei auch da der Faktor Freude halt das Entscheidende ist. Ich meine, das ist auch das, was wir oft gesagt haben, was auch in jedem Gespräch mit den Norwegern rauskommt, dass sie halt einfach wahnsinnig viel Bock darauf haben und dass denen das halt einfach unglaublich viel Spaß macht und dass das alles immer so oft vergessen wird, dass der Hauptbestandteil der Norwegian Method einfach Freude am Sport ist. So, und dieses Freude, und wenn du halt Athleten hast, wo du das Gefühl hast, die verlieren diese Freude gerade und wären ein bisschen zu verbissen, da dann halt so ein bisschen zwischenzugehen, das ist halt so ein Punkt, der mich halt in den letzten Wochen, Monaten viel beschäftigt hat. Und deswegen war es halt so unheimlich spannend, am Hinflug am Freitag den Podcast mit Martin van Riel zu hören und am Rückflug dann von Daniel Beckegaard, die beide unglaublich offen darüber geredet haben. Martin van Riel hat ein bisschen lustiger darüber geredet. Ich glaube, der hat aber auch schon einen gesunderen Abstand zu der Situation. Ich glaube, Daniel Beckegaard ist da tatsächlich mittendrin im Prozess gerade, und man kann ja eh auch Sachen nicht vergleichen. Also jedes mentale Problem, jede Depression ist anders. Aber die waren schon beide sehr, sehr offen, und ich glaube tatsächlich, dass bei Daniel Beckegaard da sehr viel in der Jugend auch drin schlummert. Also er hat dann zum Beispiel erzählt, dass er früher so den Traum gehabt hat, beim Schwimmen auch sich für die Europameisterschaften zu qualifizieren, in die Nationalmannschaft sich reinzuschwimmen. Und er hatte halt einen seiner besten Freunde, oder er hat, glaube ich, sogar gesagt, das war sein bester Freund, das war dann auch ein Trainingsbuddy von ihm, die immer zusammen auf der Bahn geschwommen sind. Und der hat sich dann für die Europameisterschaften qualifiziert, ist in die Nationalmannschaft gekommen. Und am nächsten Tag wollte dann Daniel auf die Bahn springen, und dann meinte dann irgendwie der Typ zu ihm: Du schwimmst hier nicht mehr auf der Bahn, du hast dich ja nicht für die Europameisterschaft qualifiziert, du gehst jetzt auf die Slow Lane. Und das war halt sein bester Buddy. Oh, so, und das erzählt er jetzt, weiß ich nicht, irgendwie 20 Jahre später ist das halt immer noch Thema bei ihm. Und da hast du schon gemerkt, ich glaube, das sind tatsächlich so viele, viele Dinge, die wahrscheinlich irgendwie ja in der Jugend begraben sind, in der Kindheit begraben sind. Weiß man ja eh nicht, woher solche Krankheiten kommen. Oftmals ist es einfach auch in der Genetik drin. Bei Martin van Riel, der hat das dann relativ deutlich erzählt. Er hat erzählt, dass er ja in der Woche vor Südafrika Magen-Darm-Infekt hatte, also in der Rennwoche vor dem Ironman Südafrika, war in herausragender Form, Und ist dann ja trotzdem auch Zweiter geworden in Südafrika und hat auch dann diesen Doppelschlag gemacht mit PTO Singapur. Mhm. Er ist auch die Woche danach, ist er dann doch in Singapur gestartet und er meint, das war natürlich eh schon Himmelfahrtskommando, dadurch, dass der Ironman Südafrika ihn dann noch mehr mitgenommen hat, weil er halt 2 Tage über dem Klo hing, war das dann natürlich nochmal fordernd dafür System. Dann fliegst du halt von Südafrika nach Singapur und in Singapur ist er dann ja, glaube ich, auch nochmal Zweiter oder Dritter geworden.
Ja, da so, haben wir eh, damals, weiß ich noch, da haben wir darüber gesprochen, im Podcast, genau. Dachte, wie? Exakt. Also da wussten wir ja nicht mal was von Magen-Darm und damals, das macht es ja noch krasser.
Genau.
Da haben wir noch gesagt,
genau.
Wie doch, kann man das schaffen?
Dass er Magen-Darm hatte, das hat er, glaube ich, sogar in der Rennwoche noch bekannt gegeben. Also das wusste man. Aber ist letztendlich auch völlig egal. Also Fakt ist, es war halt einfach ein krasser Doppelschlag. Und er meint, das war im Grunde genommen diese Kombination, das war zu viel. Und davon hat er sich dann letztendlich nicht mehr erholt. Also dann ist er halt zurückgekommen und dann lief es halt logischerweise nicht mehr so rund. Dann bist du aber halt nicht so cool, dass du sagst, okay, ich lehne mich jetzt zurück. Gerade weil es ja auch so herausragend lief. Ich meine, er ist halt Zweiter geworden in Südafrika und dann Zweiter oder Dritter in Singapur. Und dann denkst du natürlich, nee, okay, da muss ich jetzt ansetzen. Und das war halt einfach so, dass der Anfang vom Ende quasi. Und dann hat er sich tatsächlich, genau wie du es beschrieben hast, die Freude ist immer weniger geworden. Das ist dann halt alles immer schlimmer geworden. Und
aber weil er müde war oder hat er das gar nicht beschrieben so genau?
Ich glaube,
also, das hört sich ja an wie klassisch irgendwie, gar nicht jetzt wie am Ende Depression, sondern vielleicht auch Burnout und einfach too much.
Ja, ein bisschen in die Richtung war es dann wohl auch. Also dass er natürlich auch dann einfach auch diesen Druck hatte, natürlich performen zu wollen. Ich meine, er war halt auch PTO-Titelverteidiger. Und na klar, dann halt auch einfach dieses, ich meine, das ist genau das, was ich meine. Dieses, du bist ja eh schon als Profisportler, du bist ja härter zu dir als 99% der anderen und sagst halt einfach, nee, da muss ich jetzt drüber gehen. Und das ist halt dieser ganz schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Und dann ist er halt einfach zu oft drüber gegangen und hat dann halt immer mehr die Freude verloren. Dann kommt halt irgendwann nochmal irgendwelche Leistungseinbrüche dazu. Was ich sehr interessant fand, weil du das eben gesagt hattest, 90% der Einheiten machen wahnsinnig viel Spaß, 10% sind dann nicht so gut. Das fand ich noch extrem stark, wie Martin van Riel gesagt hat, der Umgang mit Einheiten, die nicht gut laufen, dass er halt einfach weiß, dass die dazugehören. Und das finde ich super interessant, weil das sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich hast du immer wieder Athleten, wenn eine Einheit nicht funktioniert, bricht für die Welt zusammen. Dann ist es halt irgendwie gleichbedeutend mit Failure und sie sind nicht auf dem richtigen Weg. Und ich fand das so toll, wie er beschrieben hat, dass es halt einfach part of the game ist, dass du Einheiten hast, an denen es nicht so gut läuft. Und dass es dann darum geht, die Einheiten durchzuziehen, das Beste draus zu machen, auch dir einzugestehen, dass heute jetzt nicht der Tag ist für irgendwelche Bestzeiten oder vielleicht auch nicht der Tag ist, die Zeiten oder Intensitäten zu erfüllen, die auf dem Plan stehen, sondern dass es einfach darum geht, den Reiz zu setzen. Und ob du den dann, ich sag jetzt einfach mal mit 350 Watt oder mit 320 Watt setzt, ist egal, der Reiz ist gesetzt, du hast die Einheit durchgezogen, Haken hinter, Fokus auf die nächste Einheit. Und das war wirklich sehr, sehr cool, wie er das beschrieben hat, weil das mir so aus der Seele gesprochen hat, weil das natürlich das ist, was du immer wieder den Athleten mitgibst, für die eine Welt zusammenbricht, weil eine Trainingseinheit nicht gelaufen ist oder weil eine Trainingseinheit ausfällt. Und wenn das natürlich jede zweite Trainingseinheit ist, dann wird es irgendwann mal dünn. Aber wenn ein Athlet von 20 Einheiten eine Einheit nicht absolvieren kann oder von 20 Einheiten eine oder anderthalb Einheiten nicht gut laufen, dann ist das völlig egal. Er hat ja 18 Einheiten so durchgezogen, wie es halt sein soll oder teilweise vielleicht sogar überperformt. Und da habe ich nur gedacht, wie cool diese Einstellung und dieses Wissen, dass halt einfach solche Einheiten dazugehören. So, und er ist tatsächlich einer, der halt unfassbar gerne, unfassbar viel trainiert, also regelmäßig irgendwie 35 Stunden, 40 Stunden Wochen und du hast gesagt, Long Ride, dann fährt er halt 6 Stunden und wenn es halt gut läuft, fährt er auch 8 Stunden und hat halt einfach richtig, richtig Bock darauf. Und dann ist es aber halt irgendwann so schlimm geworden, dass er halt einfach, ja, gar nicht mehr die Füße vor die Tür bekommen hat. Bei Daniel Beckegaard ist das Ganze, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen krasser, weil er wirklich auch von attestierter Depression und ADHS gesprochen hat. Also das ist dann nochmal vielleicht einfach nochmal einen Schritt weiter, wobei ja jedes persönliche Desaster ist das größte Desaster, um was es geht. Also das macht keinen Sinn, das Ganze zu vergleichen. Aber es war halt schon so, wo ich gedacht habe, dass das für viele tatsächlich auch so ein Warnsignal sein sollte, weil das auch im Amateursport, glaube ich, jetzt öfter verbreitet ist, als man tatsächlich denkt. Weil dieser Sport natürlich auch, ich meine, wir haben es dann halt mit einem dicken Lachen gesagt, wenn man im Trainingslager ist, Aber es ist natürlich, ja, das Training kann natürlich auch eine fantastische Flucht vom Alltag sein, ne? Weil man halt immer irgendwelche Aufgaben hat, man hat einen Trainingsplan, den man abarbeiten muss und man
aber dann ja eher so ein bisschen natürlich, ja, okay, ja klar, je nachdem, was du hast. So, da, aber da sieht man dann ja die verschiedenen Sachen, dass dann eher bei Beckegaard an diesen Beispielen vielleicht jetzt festzumachen, bei Van Riel ist es ja nicht jetzt die Flucht vom Alltag, sondern eher das Reinstürzen in den Alltag und dass es voll einnehmen wird und er denkt, er muss immer weitermachen.
Ja,
also, das ist ja nicht so, ne?
Das das war jetzt ein Switch, habe ich wahrscheinlich
auf,
gar nicht
auf so Altersklassen.
Oder auf individuell, genau, dass du halt einfach, keine Ahnung, du hast private Probleme und hast keinen Bock darüber nachzudenken, also trainierst du halt.
Ja, weißt ja klar.
Und musst dann halt nicht drüber nachdenken. Das ist halt alles so sein Positives und Negatives. Ich habe, glaube ich, mal erzählt, als meine Mama gestorben ist, da war es halt so, da hatte ich auch das. Ich bin wirklich, glaube ich, ein Mensch, der sehr, sehr, sehr weit von Depressionen entfernt ist. Aber da hatte ich halt so, da hatte ich echt Motivationsprobleme und ich, ein halbes Jahr davor ist meine Schwester gestorben, dann, wie gesagt, meine Mama. Und das war wirklich so, wo ich gedacht habe, das war auch November. Ich wollte gerade beim Ironman Florida starten, war schon drüben, als meine Mutter den Autounfall hatte. Bin dann zurückgeflogen. Das heißt, der Saisonhöhepunkt war vorbei und dann sagst du, ja, warum soll ich jetzt rausgehen und ohne irgendwie, deine Mama ist gerade gestorben, musst du nicht machen. Ich habe wahnsinnig viel gelesen in der Zeit. Und da war das dann immer so, dass irgendwie, na komm ey, du bist Profiathlet, das ist dein Job, also geh mal raus und geh mal trainieren. Und das war zum Beispiel total gut, dass ich halt diesen Vorwand hatte oder ich musste rausgehen, ich musste was machen. Und dann habe ich mich natürlich auch super gut gefühlt, habe dann auch Zeit gehabt, drüber nachzudenken und habe wieder positive Gedanken bekommen und sowas alles. Also da war es halt ein total positives Ventil und war halt einfach ein toller Antrieb und das ist auch etwas, wenn ich Athleten habe, die halt irgendwie Angehörige verlieren, wo es dann auch immer darum geht, naja, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Trainingsplan reinstellen, aber ich kann dir halt empfehlen, versuch halt ein bisschen Sport zu machen, weil das halt beim Abschalten hilft und weil das natürlich auch gut ist, körperlich dann trotzdem irgendwie beisammen zu bleiben, weil das kennt auch jeder, wenn du halt gewohnt bist, einmal am Tag zu trainieren und auf einmal machst du nichts mehr, dann schläfst du auch schlechter, dann hast du keinen Appetit mehr. Also die ganzen positiven Effekte, die fallen ja auf einmal weg und auch diese psychische Gesundheit, die ist halt unheimlich wichtig. Also deswegen, wenn man irgendwelche Niederschläge hat oder Rückschläge hat, ist es ja auch total positiv. Es kann aber halt auch ins Gegenteil kippen, dass wenn man halt private Beziehungsprobleme, du hast Beziehungsprobleme und guckst irgendwie auf einen Scherbenhaufen, na, ich muss ja jetzt trainieren. Und dann trainierst du halt und vergisst das Ganze, kommst wieder zurück, der Scherbenhaufen ist immer noch da, heute Abend ist ja die zweite Einheit, weißt du, also da, auch das ist eine Situation, die gar nicht so selten ist, dass halt Leute sich dann halt einfach irgendwie komplett in diesem Sport verlieren und du das dann teilweise auch merkst, ich habe es Gott sei Dank noch nicht häufig erlebt, aber teilweise habe ich das erlebt, wo du dann halt als Trainer auch merkst, ey, warte mal ganz kurz, irgendwie beißt er sich da gerade ganz schön in irgendwas fest und zieht Einheiten durch, obwohl das alles gar nicht so läuft und macht mehr, als auf dem Plan steht. Und dann fragst du irgendwann mal nach und dann hängt es natürlich ganz stark davon zusammen, was du für eine Athleten-Trainer-Beziehung hast oder wie lange die schon ist, ob sie dann mit dem rauskommen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass sie dann irgendwann ein halbes Jahr später sagen, ja, ich hatte da gerade richtig Probleme und habe mich irgendwie von meiner Frau getrennt oder meine Frau hat sich von mir getrennt oder was auch immer. Und dann auf einmal öffnet sich bei dir so, sagst du, ah klar, da schließt sich der Kreis. Deswegen hat er halt 4-5 Monate trainiert wie ein Maniac, weil er halt einfach weglaufen wollte. So, und das ist halt das, was ich meinte, dass halt dieser Sport halt einfach sehr, sehr viel Fläche bietet, um halt im positiven wie auch im negativen Sinne abzutauchen. Und wenn du dann halt zwei so prominente Namen hörst, die halt zu den Besten der Welt gehören, die dann halt auch wirklich ganz offen darüber reden. Das fand ich halt auch ganz toll, weil sie halt auch gesagt haben, dass wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele diese Probleme haben, gerade auch im Ausdauersport, aber da halt nicht drüber geredet wird. Und wenn natürlich dann halt einfach zwei der bekanntesten Athleten darüber reden, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass sich Leute auch anders öffnen und halt einfach auch mal eingestehen, naja, ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, ADHS und mache deswegen den Sport oder was ja total positiv ist. Es ist ja deutlich besser, Sport zu machen, als irgendwelche Medikamente zu nehmen. Aber das war halt schon krass und fand ich tatsächlich sehr, sehr bewegend, das zu hören. Gerade halt auch mit dem Wissen drum, wie schmal dieser Grat ist zwischen Sachen durchziehen, positiv sich auf ein Ziel vorzubereiten, als auch, und das war das, was ich mit den Social Media meinte, halt Athleten zu sehen, wo du echt das Gefühl hast, machen die das jetzt nur noch für Social Media oder machen die das für sich? Also
Also ja, ja, stimmt, klar, ob die, der Spaß an dem Sport wirklich da ist oder um irgendwie ein paar Bilder, Videos zu generieren oder Ergebnisse zu generieren, die man dann posten kann. Und vor allem, wenn man das so hört, also gerade dieses Beispiel Martin van Riel, wenn du dann von außen drauf guckst und denkst so, klar hatte der jetzt keine perfekte Saison, aber hat trotzdem abgeräumt wie sonst was und hat da geilste Ergebnisse eingefahren. Der muss doch super happy und glücklich sein, da muss doch alles 100% geil sein irgendwie im Leben und dann verdient er auch noch gutes Geld und da dann sowas zu hören, das ist natürlich erstmal so ein krasser Weckruf wieder. Das ist krass. Ich habe lustigerweise, das passt jetzt echt wie die Faust aufs Auge dazu, wurde mir heute ausgespielt, es ist jetzt schon was älter, aber ich wusste es nicht, dass bei der Olympiasieger Nils van der Poel, hast du von seinem Trainingsregime, wie er trainiert hat, schon mal gehört?
Nee.
Also Eisschnellläufer und der ist eigentlich fast nie aufs Eis gegangen, sondern er hat fast alles auf dem Rad trainiert und ist nur aufs Eis gegangen in der spezifischen Vorbereitung und hat auch wirklich nur Race Pace gemacht, also 30er Runden, 5 und 10 Kilometer Weltmeister, Olympiasieger. Und der hat dann nach dem Olympiasieg 2022 in Peking, wo er 2 Goldmedaillen gewonnen hat, eben über die 5 und 10, hat er ein komplettes 62-seitiges Trainingstagebuch veröffentlicht. Und das wurde mir heute ausgespielt als Reel auf Instagram. Warum auch immer, hat es meine Timeline gefunden heute. Und das passte jetzt so krass dazu. Der hat nämlich, also fangen wir das mal da an. Der hat Montag bis Freitag trainiert und Samstag und Sonntag komplett off.
Ach geil, also zwei Tage, Arbeitswoche.
Genau, eine richtige Arbeitswoche. Und das war so sein Anker. Also der wollte halt am Wochenende ein normales Leben leben, hat auch mal ein Bierchen getrunken, Freunde getroffen und so. Und hat aber unter der Woche keine Erholung, keine irgendwie aktive Regeneration, auch am Wochenende so, sondern der hat nichts gemacht, dann einfach am Wochenende, nur geschlafen und gut gegessen. Das war Regeneration halt. Keine Tools, keine Marginal Games. Und der hat halt so ein bisschen das unterteilt in 3 Phasen. Einmal die aerobe Saison, also das Fundament. Und hat da bis zu 30 bis 35 Stunden auf dem Rennrad trainiert.
In fünf Tagen.
Ja, in 5 Tagen. 3 7-Stunden-Sessions, 2 6-Stunden-Einheiten, alle zwischen 200 und 260 Watt. Also krass. Diese Phase hat bis zu 1 Jahr gedauert.
Und in der Phase ist er überhaupt kein Eis gelaufen.
Nein,
skated null. Oder so.
Nein, nichts. Nur Rad.
Und Krafttraining?
Nein, kein Krafttraining. Dann krass. Schwellensaison, weil er, das ist ja alles, was er gemacht hat, 5 und 10 Kilometer ist ja rein Schwelle. Eisschnelllauf dann auch. Die dauerte 10 Wochen. Gesamtvolumen von 30, also im Schnitt von 33 Stunden runter auf 25 Stunden. Alles weiterhin auf dem Rad. 8 Stunden pro Woche an der Schwelle, also für ihn über 400 Watt auf dem Rad. Mit Sessions 4x 30 Minuten, 6x 15 Minuten bei 400 Watt. Und das an 5 aufeinanderfolgenden Tagen.
Jeden Tag?
Jeden Tag. Weil er gesagt hat, er muss das trainieren, was er abrufen muss.
Was er braucht.
Genau. Dann ging es in die spezifische Saison. Das war einfach nur das, was er auf dem Eis gemacht hat. Nur 30er Runden gefahren. Und, warte mal, das habe ich jetzt nicht so schnell auf dem Schirm, wie viel er da gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war nur irgendwie eine kurze Phase und ist fast gar nicht auf dem Eis gewesen halt. Und dann kam noch die aerobe Saison 2.0. Das war dann einfach kurz vorm Wettkampf, Erhaltungsphase, ne, um die Grundlagen auf der Ausrecht zu erhalten und dann sozusagen die Taper-Phase. Und aber hat auch nichts benutzt, irgendwie an Eisbädern, Massagen, sonst was.
Aber hat er in dieser spezifischen Phase dann noch aerobes Training gemacht oder dann tatsächlich jeden Tag Intervalle gemacht?
Das muss ich jetzt nochmal eben rausfinden hier. Das kann ich dir jetzt gerade nicht 100% sagen. Also, weil ich hatte jetzt das rausgesucht fürs Radfahren. Das fand ich halt so krass beeindruckend. Also einmal dieses einfach stur, wirklich Zone 2 Training ist es ja am Ende des Tages. Ja. Komplett Zone 2, einfach nur durchgezogen und das halt mit riesigem Volumen. Also eben 6 bis 7 Stunden, diese 2 Tage dann komplett off und dann 5 Tage halt, da baust du ja natürlich krasse Reize auf. Also 99% der Leute werden direkt im Übertraining nach spätestens 2 Wochen. Aber ja, und diese Sachen waren halt wirklich nur, die spezifische Phase war wirklich nur, dann ist er nur aufs Eis gegangen.
Also man muss dazu sagen, dass tatsächlich die Bewegung sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Eisschnelllaufen und,
ah ja,
und Radfahren.
Also sorry, das noch als Info, bevor du was dazu sagst. Er hat halt, seine Technik ist so gut auf dem Eis, dass er da auch nichts trainieren konnte oder mehr rausholen konnte. Deswegen hat er auch gesagt, ist er da nicht draufgegangen.
Ja, und es ist halt, wie gesagt, tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Bewegung. Es gibt, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, ich weiß, ist glaube ich auch eine Holländerin gewesen, die hat im Sprint, da ist es dann natürlich nochmal in Anführungsstrichen einfacher, weil es halt ganz, ganz stark von den schnellen Muskelfasern abhängig ist, gab es halt eine Olympiasiegerin im Winter auf dem Eis und im Sommer im Radsport. Mhm. Also das sind halt einfach zwei Sportarten, die wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Also die, die sich jetzt in der Materie nicht ganz so auskennen, das ist jetzt nichts Konträres. Also die Reize, die du halt beim Radfahren setzt, die gehen natürlich nicht eins zu eins, aber die gehen wirklich sehr, sehr gut aufs Eis über. Und alle guten Eisschnellläufer sind halt auch sehr, sehr gute Radfahrer. Wenn du halt die Technik hast, bist ein sehr guter Radfahrer und hast eine gute Skating-Technik, dann wirst du auch auf dem Eis sehr, sehr gut sein oder auch auf Inline-Skate sehr, sehr gut sein. Also die Muskulatur ist halt einfach sehr ähnlich, die Bewegung ist sehr ähnlich. Dir brennt irgendwas.
Ich hab's gefunden. Das musst du dir noch rausgeben, das ist geil. Morgens, Session auf dem Eis, 3x8 Runden, a 30 Sekunden, also wirklich so diese, nur der ist auch nur 30er Runden gefahren, nicht schneller, nicht langsamer, also das, was dann auch im Wettkampf ist. Und Laktatwerte eben zwischen 10 und 13 Millimol auf 5 aufeinanderfolgenden Tagen. Und
aber das ist dann ja hoch anaerob, das ist ja VO2 Max Training.
Ja.
Oder über VO2 Max.
Über VO2 Max, ja.
Richtig hoch.
Also Intervalle das bei exaktem Renntempo, zum Beispiel 3 Sätze wie 3x8 Runden a 30 Sekunden mit minimalen Pausen. Also Laktat wird ja maximal halt bis dahin, ich weiß nicht, ob er die jetzt dauerhaft dann da hat. Und dann nachmittags nochmal 2,5 bis 3 Stunden locker aufs Rad, um Laktat wieder rauszuspülen und abzubauen.
Aber dann hat er schon noch, ja, hat auch den Aeroben-Reiz nochmal gesetzt. Ja, also das hätte mich jetzt auch extrem gewundert. Weil sonst
verlierst du den ja auch. Wird es ja keinen Sinn machen, den aufzubauen über ein Jahr, wenn du es dann nicht mehr machst. Ja.
Exakt.
Aber auch trotzdem der Rhythmus 5-2 weiter durchgezogen, auch hier.
Aber auch das zeigt natürlich wieder, also super interessant, die Frage ist ja, hätte er mit anderem Training noch besser sein können? Das Spannende daran ist ja einfach, dass er einen Weg gefunden hat, der für ihn funktioniert, weil er halt an diesen 2 Tagen auch wirklich dann nicht Sportler war, sondern Mensch war. Und dann, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich ausgeschlafen hat, mal ein Bierchen getrunken hat, sich mit Freunden getroffen hat, wahrscheinlich abends ins Kino gegangen ist, weil er nicht am nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufstehen musste, sondern dann vielleicht bis 8 oder 8:30 oder 9 geschlafen hat. Also die genau das, was du gesagt hast, weswegen du drauf gekommen bist, die psychische Gesundheit.
Exakt genau.
War bei dem definitiv gewährleistet, einfach durch die Tage, die er dann halt einfach normaler Mensch war.
Und ja, das ist wie ein normales Arbeitgehen, wie alle Leute auch, ne? 7 bis 8 Stunden trainierst du am Tag. Also wenn du 7 Stunden fährst, dann eine Stunde vor Nachbereitung mit Umziehen, Duschen und so weiter. Aber der hat halt dann Montag bis Freitag, hat er 8 Stunden Arbeitstage gehabt und am Wochenende frei.
Ja, super.
Das ist schon geil.
Mega.
Ich finde das irgendwie, also ich habe das gelesen, sagt so, geil, das will ich mal ausprobieren.
Ich bin fest davon überzeugt, dass du auch wahrscheinlich auch als Profiathlet, wenn du das wirklich hinbekommst, dass du halt einfach wirklich sagst, ich mache von Montag bis Freitag, ziehe ich knallhart durch. Das ist ja ganz, ganz viel, ist ja einfach auch dieses, man meint, man muss es so machen. Und sicherlich, das ist das, was ich meinte, mit Sicherheit macht es aus trainingsmethodischer Sicht mehr Sinn, das Ganze auf 7 Tage zu stretchen, als auf 5 Tage zu stretchen, weil du dann mehr Ruhe hast und das mit Sicherheit mehr Sinn macht, zwischen den Einheiten mal ein bisschen mehr Luft dran zu lassen, als dann halt 48 Stunden lang gar nichts zu machen.
Ja, und aber vor allen Dingen, das muss auch der Körper abkönnen. Muss man auch jetzt, bevor irgendwer auf die Idee kommt, 5 Tage hintereinander, da baust du Reize auf, das ist krass.
Na klar, aber das Ding ist halt, wenn du es vom Kopf her wirklich hinbekommst, dass du halt nicht das Gefühl hast, was zu verpassen in den 2 Tagen, in denen du nicht trainierst, sondern halt wirklich denkst, nee, das ist für mich der richtige Weg, weil ich jetzt halt einfach, also du bist halt in dem Moment. Wenn du mit deinen Buddies zusammen bist, bist du mit den Buddies zusammen und das ist genau das, was ich meinte, dass, ich meine, da haben wir uns drüber unterhalten mit dem Paddle spielen. Dass du gesagt hast, wie geil ist das, einmal pro Woche Paddle zu spielen, wenn du aber in der Ironman-Vorbereitung bist, denkst du, scheiße, das ist jetzt aber kontraproduktiv. Ich meine, wie dumm ist das? Was ist das für ein Gedanke, der jeder von uns nachvollziehen kann? Aber wenn dir das halt Spaß macht, du bist ein Hobbyathlet. Und ob du 8 Stunden 38 machst oder 9 Stunden 12, klar, willst du gerne irgendwie eine neue Bestzeit aufziehen. Aber die Bestzeit, die wird nicht daran hängen, ob du einmal pro Woche mit deinen Buddies Paddle-Tennis spielst.
Mhm.
So, aber wenn du halt in der Situation Paddle-Tennis
spielst. Meinst du, das Paddle könnte sich positiv aufs Schwimmen auswirken?
Es könnte sich definitiv positiv auf deine Psyche auswirken und auf deine Motorik. Also ich glaube, dass einige Grobmotoriker mit Sicherheit davon profitieren würden.
Ja, die würden dann bestimmt besser werden, weil sie mehr checken, was sie machen, klar.
Exakt, ganz genau. Aber das ist ja, also das ist genau das, da beißt sich halt die Katze in den Schwanz, weil es geht halt nicht immer nur darum, was du machst, sondern es geht darum, was denkst du in dem Moment, wo du das machst.
Und wenn du und halt wie fühlst du dich? Also deswegen habe ich es gerade auch angebracht, dieses Ding.
Ganz genau.
Also ich fand das so interessant, weil er genau das gesagt hat. Der hat sonst gesagt, das ist so hart und das ist, Eisschnelllauf ist so boring. Ich brauchte irgendwas für den Kopf, das sich dann halt normal anfühlt. So war, glaube ich, die Aussage. Ich habe sie jetzt nicht hier mehr aufgemacht mehr, aber das konnte ich auch so nachvollziehen. Und das ist auch so dieses, warum ich auch kein Profi sein konnte, haben wir jetzt so oft drüber gesprochen schon in Rot 2022, das Jahr des Project. Und wenn man es aber so angeht, wie ich gehe jetzt zum normalen Job, aber der ist halt nicht 24/7 gefühlt oder 7 Tage die Woche, sondern ich habe halt Samstag, Sonntag ist halt für Buddies und Family. So, und ich habe dann Social Life und sonst was. Und wie viele, ich meine, Freds hat's lustigerweise, passt jetzt auch wieder super in diese Episode, weil wir haben drüber gesprochen, über das Video von Fred, wo er auch gesagt hat, dass von klein auf alle seine sozialen Kontakte auch super krass in der Bubble sind. Weil du halt dich Montag bis Sonntag mit Triathlon beschäftigst. Und nicht mit Paddle, nicht mit mal ein Bier trinken oder irgendwie nachmittags, samstags ins Kino gehen oder, weißt du, wo du auch 4 Stunden Radfahren könntest.
Ja, ja,
super
voll
interessant.
Total. Ich meine, letztendlich, wenn du dir Sam Laidlaw anguckst, der ja auch gesagt hat, er ist halt keiner, der 12 Monate im Jahr den Sport zu 100% leben kann. Der kann das über einen gewissen Zeitraum, aber dann braucht er wieder ein bisschen Abstand dazu. Ansonsten wirkt sich das bei ihm halt auch negativ aus. Und ich meine, ich habe auch oft darüber geredet. Für mich war die Offseason, ich habe 4 Wochen lang, bin ich nicht geschwommen, nicht Rad gefahren und nicht gelaufen. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich habe das total genossen. Ich habe halt, keine Ahnung, mit Eggie dann irgendwie Badminton gespielt oder habe halt, keine Ahnung, 2-3 Stunden Sport pro Woche gemacht. Aber ich habe keine der 3 Disziplinen. Und das hatte überhaupt nicht ansatzweise das Gefühl, jetzt irgendwas zu verpassen, sondern ich habe das mega genossen. Mir hat es dann wieder gefehlt. Also so in Woche 3 habe ich dann gedacht, oh, langsam müsstest du dich mal wieder bewegen. Nee, genieß es halt nochmal weiter. Und dann in der 4. Woche habe ich gesagt, okay, komm, jetzt fängst du mal wieder an. Und dann war ich auch wieder froh, loszulegen. Aber ich konnte hervorragend ohne diesen Sport sein. Und du hast ja so viele.
Nach 2 Wochen dachte ich, oh, ich muss mich mal bewegen. Ich konnte hervorragend ohne diesen Sport sein. Das gibt ja Kommentare.
Ja, weil
nee, ich habe kein Problem mit Alkohol. So 2 Wochen kann ich ohne.
weil halt einfach viele wirklich ein Problem haben mit dem Ruhetag. Mhm. Wenn die einen Tag lang keinen Sport machen, bricht für die Welt zusammen. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Körper. Und du lachst jetzt, das ist, also ich kann dir.
Pass auf, weißt du, warum ich lache? Ich habe heute mit Strati telefoniert. Und der meinte, ey, Björn hat mir für Sonntag einen kompletten Ruhetag reingeschrieben. Habe ich gesagt, ich will mich ein bisschen bewegen.
Ja, also, weißt du, das ist wirklich. Ich könnte dir jetzt ohne Probleme 10, mache ich natürlich nicht, ich könnte dir 10 oder 20 Namen nennen. Für die ist das die Hölle, einen Tag pro Woche keinen Sport zu machen. Die müssen dann irgendwie Yoga machen oder die müssen eine Stunde pumpen gehen oder die müssen also wirklich einen Tag lang nichts machen, ist für die Höchststrafe. Wo du wirklich denkst, das kann doch nicht wahr sein. Also und die dann auch so in London, Anna war auch überrascht, dass ich keine Laufschuhe mitgenommen habe, weil wir haben direkt am Park gewohnt und dann meinte ich, oh, jetzt hier laufen gehen, wäre irgendwie ganz, wie, du hast keine Laufschuhe dabei? Ich so, hey, ich kann ja 2 Tage lang nicht laufen, ich habe doch gerade ein Trainingslager hinter mir. So, und das ist für viele, ist das natürlich klar, wenn du jetzt irgendwie einen Wettkampf vor dir hast, dann kann ich das total nachvollziehen und dann würde ich auch wahrscheinlich Laufschuhe mitnehmen und würde dann morgens nochmal 40 Minuten durch den Park laufen. Aber
ja, das ist auch nur eine für den Kopf, also
ist für,
dann
ist für den Kopf.
40 Minuten oder nicht. Ne?
Absolut, aber du weißt doch, wie es ist.
Ja, ja,
aber
ja, logisch.
Es ist einfach für viele, ist es wirklich ein Riesenproblem, einen Tag nicht zu machen, wo du denkst, alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Wie gefangen ist man eigentlich in seiner Haut? Und das ist komplett wertfrei. Also das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und die wären wahrscheinlich auch froher, wenn sie mal das anders genießen könnten. Aber
ja, klar, aber bei so Weekend, also was ist Weekend Warrior? Aber jeder Altersklassenathlet ist ja ein Weekend Warrior, weil am Wochenende hast du Zeit, auch mal deinen Longrun zu machen. Ne? Also du kannst halt keine sechs Stunden Radfahren gehen, wenn du 9-to-5 hast. Da geht's gar nicht anders, aber jetzt so bei Profis, wieso hat ein Profi die gleichen, ne, also ist ja bei allen. Ob du Profi bist, Altersklassenathlet, jeder macht Montag und Freitag seinen Entlastungstag. Du kannst ja mit allen, also fast jeder Profi hat auch da seine Tage. Klar gibt's da mal irgendwie einen Switch irgendwie, aber das ist bei so vielen, wo das so ist, wo nicht irgendwie dann das wenigste Training am Wochenende ist, weil man da irgendwie was mit anderen Leuten machen könnte oder so.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Trainingsgruppe um Kipchoge, die hat tatsächlich sonntags Ruhetag gemacht.
Da kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich nur mit meiner Triathlon-Bubble aus.
Nee, die haben es tatsächlich, ich glaube, das war da sogar, das war sogar auch ein bisschen christliche Natur. Ja. Dass halt einfach Sonntag der Tag ist, an dem du in die Kirche gehst und halt keinen Sport machst. Also ich glaube tatsächlich, und das war ja so, dass Kipchoge auch wirklich von Montag bis Freitag dann in Eldoret da in dem Center gewohnt hat, also unter einfachsten Bedingungen. Und Freitag ist er dann quasi von der Schicht nach Hause gefahren zu seiner Familie. Samstag hat er noch trainiert und Sonntag hat er Ruhetag gemacht. Also ich glaube, das war spannend. So dieses klassische Programm. Und klar, das hast du auch, bei einigen habe ich das auch, die halt Familienväter oder Mütter sind, dass sie halt sagen, sonntags ist mein Ruhetag.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aus Trainersicht würde ich halt immer sagen, dass der Biorhythmus sich schon auch so ein klein bisschen anpasst, und die Wettkämpfe, die sind nun mal am Wochenende, die sind halt Samstag oder Sonntag, zu 99% bei uns sind sonntags. Deswegen macht es schon auch Sinn, gerade in den letzten 10-12 Wochen irgendwie am Sonntag dann auch einen Reiz zu setzen, dass dein Körper halt einfach daran gewöhnt ist, am Sonntag den
ich glaube, das ist Marginal Gains.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass das
würde Kipchoge ja nicht so abreißen. Nein, hast du dir selber widersprochen gerade. Ich glaube, da bewegen wir, also ist ja wirklich mal spannend, da ich habe da natürlich überhaupt keine Ahnung, ob das so ist oder nicht, aber mein Bauchgefühl sagt jetzt, ob du am Samstag einen Reiz setzt oder am Sonntag und dann am Sonntag ein Rennen machst, ob dein Körper weiß, welcher Wochentag ist.
Also ich habe ja jahrelang montags immer nichts gemacht.
Ja.
Und für mich ist es immer noch so, wenn ich jetzt auch irgendwie ein Trainingslager, also montags ist immer so ein Tag, wo ich irgendwie nicht auf Sport programmiert bin. Und wenn ich dann mal Sport mache, fühlt sich das ganz, ganz komisch an. Weil das irgendwie 20 Jahre oder 15 Jahre in meinem Leben immer montags Ruhetag war. Und ich weiß noch, dann zu Kieler Zeiten sind wir montags abends immer geschwommen. Das war immer die Hölle für mich. Da war mein Körper, den ganzen Tag war nicht brauchbar, weil ich wusste, ich muss abends auch ins Becken springen.
Ja, du hattest Angst vor dem Montag. Das ist bei dir 20 Jahre Angst, die sich aufgebaut hat vor dem Montagabend.
Weil Eggie und Nina waren dann immer noch, also Nina damals Fischer, dann Eckert, die haben dann immer noch die Messlatte hochgezogen, dann war Benny Winkler noch dabei und da war dann richtig Punk immer, da war auch nichts, wo ich mich hinterher schwimmen konnte oder wo ich mich verstecken konnte oder so. Da war mit Sicherheit, hast du recht, das war immer so, ich wusste, ich krieg abends auf die Mütze.
Ist ja auch fies, den ganzen Tag baut sich das dann so auf.
18 bis 20 Uhr.
Schlimm.
Und dann immer noch dieser Schwimmerschnupfen danach, weißt du, wenn die
Nase. Ja, und 18 bis 20 Uhr, das ist so die Abendessenzeit.
Oh, schlimm.
Dann hast du auch zu wenig gegessen vorher und
schlimm. Das war schon ein hartes Leben. Nee, aber also ich glaube tatsächlich, dass dieses wie man das plant und teilweise dann halt die Leute, die sagen, nee, ich will sonntags komplett für die Familie frei haben. Du hast natürlich recht, wenn du einen normalen Job hast, Montag bis Freitag, 9-to-6. Und du willst dich auf eine lange Distanz vorbereiten und man sagt, am Sonntag trainierst du gar nicht, dann hast du wirklich nur den Samstag, um halt längere Einheiten zu machen. Dann wird die Luft natürlich dünn, wenn du wirklich viel trainieren willst. Also ich meine, das ist ja halt auch so, das muss man jetzt auch mal, man darf das Ganze jetzt auch nicht so negativ bewerten. Das sollte jetzt auch von meiner Seite her auf gar keinen Fall negativ klingen. Ich feiere die Athleten total ab, die sich zielgerichtet auf ihre Wettkämpfe vorbereiten und finde das unglaublich cool, wie sie das hinbekommen. Und gerade wenn man halt auch noch ein intaktes Familienleben hat und das Ganze auch noch schafft, ist es ja wirklich sensationell. Und es ist ja auch machbar, also man muss auch nicht jede Woche 16, 17, 18 Stunden trainieren, sondern 12 bis 15 Stunden tun es auch, was aber halt auch 2 Stunden Sport am Tag sind. Also das muss man halt auch immer mal sehen. Aber das ist schon richtig cool. Also deswegen, das feiere ich natürlich schon auch. Und es ist auch cool, das hinzubekommen. Aber man muss halt schon auch gucken, dass es halt einfach vereinbar ist. Und dass halt auch danach diese Phasen, dass man dann halt nach den Wettkämpfen einfach sagt, so jetzt ist mal wieder ein bisschen Family dran. Also dieses Yin und Yang, das ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, jetzt durch diese beiden Podcasts einfach auch so bewusst geworden, wie schwierig halt dieses Abschalten ist. Also Martin van Riel hat zum Beispiel auch gesagt, er hat die längste Offseason gemacht, die er Ewigkeiten gemacht hat, seit Ewigkeiten gemacht. Er hat 6 Wochen lang, hat er auch fast gar nichts
trainiert.
Ich meine, das war halt einfach so wichtig für ihn, dass er halt einfach mal abschaltet. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, weil halt einfach die Saison so wahnsinnig lang geworden ist, dass es für die Athleten halt auch immer schwieriger ist, mal wirklich zu sagen, über einen Zeitraum von 2, 3, 4 Wochen zu sagen, nee, ich mache halt einfach nichts oder so wenig wie möglich. Und das hörst du ja ganz häufig, dass es die Athleten dann machen, wenn das System halt zusammenbricht, dass sie dann aber danach sagen, dass sie dann eigentlich stärker zurückgekommen sind, als sie vorher aufgehört haben. So, und das passt halt irgendwie ganz gut rein zu dem, was du halt auch gesagt hast, weil du halt gesagt hast, oh, ich habe irgendwie jetzt mal eine Woche lang echt nur das gemacht, was Bock gemacht hat. Und ich meine, letztendlich, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, wenn wir das letzte Jahr rekapitulieren, hast du am Anfang des Jahres tatsächlich, bist du primär nur Rad gefahren, wegen deinem Fuß auch, und hast auch da ja eigentlich dich nicht strikt an Plan gehalten, sondern hast halt einfach das gemacht, wo du Bock drauf gehabt hast, wie du es so oft gesagt hast. Wenn du mal einen Hügel-Volley genommen hast, dann hast du den Volley genommen und dann bist du halt auch mal 1 Minute, 2 Minuten da mit 450 Watt drüber gebügelt. Ansonsten...
Ja, man muss das immer ein bisschen relativieren. Dieses, wenn ich jetzt das mache, worauf ich Bock habe, aber irgendwie ein Ziel habe, wie jetzt Mallorca 312, dann überlege ich mir schon vorher ein bisschen, was man auch machen könnte. So, ne? Und dann schwingt das ja auch unterbewusst mit. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen Intensitäten auch machen. Oder ja, heute fahre ich mal lang. Danach mache ich einen Ruhetag oder mache nur einen Tag mit 1 Stunde oder 1,5 Stunden locker kurbeln. So, die Struktur war schon da. Und die, ich sage jetzt mal, groben Inhalte, die sind dann schon auch genau ähnlich gewesen, wie sie eben bei uns in den Plänen zu finden sind. Ne? Nur, dass sie dann nicht eben strikt aufgeteilt waren in 4x8 Minuten, sondern ich wusste, heute fahre ich 3 Berge und die 3 Berge, die fahre ich jetzt halt irgendwie zwischen 350 und 400 Watt, was dann dieses, sagen wir mal, Richtung V2 Max EB-Bereich eben ist. Und wenn ich dann mal mit irgendwem unterwegs war und du hast einen Group Ride gemacht, ein paar Ortschild-Sprints, dann ist es halt wie so diese Sit-Intervalle oder was auch immer. Also das sind dann schon so, ich meine, ich mache den Sport jetzt so lange und wir beschäftigen uns so viel mit Training und Trainingsplänen und der App und sowas. Das ist ja in den letzten 3 Jahren, seit es diese App gibt, wird das ja auch immer, immer mehr. In dem Podcast hier geht es so viel um Training, dass du ja, wenn du so viel dich damit beschäftigst, auch manchmal automatisch oder unterbewusst Dinge entscheidest oder machst, und das fühlt sich noch leichter an, weil es sich mehr nach Lust und Laune anfühlt. Aber da ist jetzt nicht 100% Sinn und Verstand dabei, aber ich würde mal sagen, 85 bis teilweise, je näher es dann zum Wettkampf kommt, bis 98% Verstand ist dann schon dabei. Und dann nicht über 100% umgesetzt natürlich, weil dann mal doch was anderes oder schlechte Beine oder gute Beine und dann doch mal statt nur locker Gas gegeben halt diese Freiheit sich dann einfach genommen, und dann hat das einfach super gut funktioniert. Und ich hatte da auf Mallorca 312 einfach eine mega Radform. Beim Bonn-Triathlon bin ich so gut in einem Triathlon Rad gefahren wie noch nie in meinem Leben. Und das ist so, ich glaube, es war jetzt nochmal rückblickend, auch mit diesem, wo wir heute drüber gesprochen haben, wenn man das nochmal wirklich tiefer irgendwie beleuchtet, war das wirklich so ein Ding, das war ein positives Momentum und eine Leichtigkeit, die da mitgespielt hat. Und ich hatte einfach tierisch Bock auf das, was ich gemacht habe. Und habe halt geguckt, dass es einigermaßen die Trainingsregeln passen, sage ich jetzt mal. Und das hat sich deswegen aber nicht so angefühlt, als arbeite ich was ab oder als muss ich was machen. Sondern ich habe halt gefühlt jeden Tag das gemacht, worauf ich Bock hatte.
Ja, und das ist ja auch das, was an den Plänen so unheimlich viel Spaß macht, dieses tatsächlich prozessorientierte, und weswegen, glaube ich, auch ganz viele Leute, es gibt ja auch viele Leute, die Angst haben, nach Plan zu trainieren, weil sie halt eben ihre Flexibilität verlieren. Also das habe ich auch gar nicht so selten, dass du Athleten hast, die dann sagen, oh, ich hätte schon irgendwie auch mal Bock, nach Plan zu trainieren, aber ich habe Angst, dass ich die Freude am Sport verliere, wo ich dann halt sage, ja, warte mal ab, das glaube ich nicht, dass das der Fall ist, weil wenn du nach Plan trainierst, ist es in der Regel so, dass du gefühlt weniger trainierst als vorher, weil du weil die Einheiten halt aufeinander abgestimmt sind, und du ganz häufig, das habe ich wirklich oft, dass die Athleten dann das Gefühl haben, sie trainieren weniger, aber trainieren faktisch mehr. Also sagen, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich trainiere viel weniger als vorher. Da habe ich so 12 Stunden pro Woche trainiert. Nee, du trainierst 15 Stunden pro Woche. Krass, wie, das kommt mir gar nicht so vor.
Weil du musst dir keinen Kopf mehr, ne?
Du arbeitest einfach ab. Die Struktur ist halt auch so, dass es dir gar nicht so viel vorkommt. Und wenn du halt intensive Einheiten machst, ist halt an dem Tag nicht ganz so viel geplant. Also du gehst ja auch immer relativ erholt in die Pläne rein. Und was dann halt tatsächlich kommt, ist, dass du besser wirst. Und das ist natürlich etwas, was ja 99% von uns triggert. Dass wenn du halt einfach Woche für Woche merkst, du wirst besser und irgendwann erzielst du Schallmauern, die du nie für möglich gehalten hast und denkst halt einmal, ey, warte mal ganz kurz, ich bin jetzt hier gerade 10 Kilometer unter 45 Minuten gelaufen. Das kann ja gar nicht wahr sein. Davon habe ich jahrelang geträumt. Dann macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß. Aber gerade dann ist es halt auch so wichtig, dass du auch im Jahr 3, 4, 5, wo es dann vielleicht schwieriger wird, dich zu verbessern und wo dann vielleicht auch mal gefühlt ein Rückschritt kommt, weil du halt nicht mehr permanent Bestzeiten läufst oder dann auf einmal irgendwie stagnierst oder vielleicht sogar mal langsamer wirst, dass du dann halt trotzdem die Freude noch hast. So, und das ist eben dann ein ganz kritischer Punkt, wo halt einfach sehr viele sich festbeißen und wo dann das Training wichtiger ist als alles andere.
Und ja, oder wo man dann auch mal, sorry, wenn ich da einhacke, aber so einen Plan auch mal einen Plan sein lassen muss für 2, 3 Tage und dann kann man ja immer wieder in die Struktur zurückkommen und das ist ja sogar beim, also ich kann das manchmal so verstehen, wenn du ein, oder der, ich glaube, wenn du einen One-on-One-Coach hast, dann ist es noch schwieriger vom Kopf her was ausfallen zu lassen, wenn du einen Standardplan hast, ja, dann fällt mal was aus und ich bin ja nur für mich verantwortlich, das sieht ja keiner. So sieht es halt der Coach noch und man hat so ein bisschen, also so ist bei mir zumindest, noch mal ein höheres Maß an Pflichterfüllung.
Verpflichtung,
aber, genau. Aber am Ende ist ja ein Coach auch genau das, sondern wenn man da irgendwie das im Kopf hat, dann ist eigentlich der Punkt, nee, ich nehme mir mal kurz das Handy in die Hand und schreibe eine WhatsApp oder ruf irgendwie an oder schreibe eine Mail oder wie auch immer die Kommunikationsweise mit dem Coach ist und sag, du Coachy, im Moment gerade Gesamtload, Arbeit, wo auch immer und auch ich spüre es gerade nicht, können wir mal eine Woche rausnehmen oder mal 3, 4 Tage rausnehmen. Aber das ist, glaube ich, so dieser schwierigste Punkt, wenn du eben Ziele hast, wenn du was erreichen willst. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, da drauf hinzuweisen, dass wenn man sowas eben merkt, dass irgendwie dieses System gerade kippt von ich habe Bock, ich habe ein Ziel und ich arbeite ab und werde besser und ist alles geil, hinzu, dass man merkt, irgendwie ist es wirklich so nochmal eine Arbeit neben einer anderen Arbeit und diese Leichtigkeit geht verloren oder diese Lust aufs Training oder auf Sport geht halt verloren. Ich muss mich bei 50% der Einheiten irgendwie wirklich den Arsch hochkriegen und irgendwelche YouTube-Motivationssongs anmachen oder sonst was, um mich zum Training zu bewegen. Wenn das halt irgendwie kippt, also ich würde mal sagen, auch da, wie überall im Leben, so die 80-20-Regel ist eigentlich ganz, ganz guter Indikator. Wenn du bei 80% der Trainings Bock hast, dann ist alles gut, aber wenn das eher Richtung 60-40 geht, da solltest du vielleicht einfach mal mit deinem Coach sprechen oder mal ein paar Tage locker machen.
Und auch, also A, glaube ich, dass tatsächlich 95% der Trainer das feiern, wenn sie so eine Nachricht bekommen und dann ja, sofort 100%. Sagen werden, ey, du nimmst jetzt raus und ich stelle dir den Plan rum und die 5, die es nicht machen, da würde ich mir Gedanken machen, ob das die richtigen Trainer sind. Also wenn wir reden jetzt vom Hobbysportler, wobei auch das tatsächlich bei Profisportlern der Fall wäre, dass auch da die Profiathleten sagen oder die Trainer sagen, du, ich glaube, wenn das sich so anfühlt, machst du das. Ich aus meiner Erfahrung kann sogar sagen, dass es in der Regel eher vom Trainer kommt als vom Athleten. Dass du als Trainer so das Gefühl hast, oh, da passt gerade irgendwas nicht und dann sagst du, ey, wollen wir mal 2, 3 Tage rausnehmen? Nee, klappt alles schon. Und dann ist es oftmals so, dass du dann als Trainer das Ganze schon so ein bisschen reduzierst und dann hörst du danach, oh, das war ganz gut, dass ich jetzt mal ein bisschen weniger gemacht habe. Das hat mir doch sehr, sehr gut getan. Und dann auch, das kam so oder könnte ein bisschen missverständlich eben bei dir rübergekommen sein, selbst wenn du sehr zielgerichtet auf ein Ziel hinarbeitest und mitten im Prozess bist, kann das sogar positiv sein, selbst in den letzten 2, 3, 4 Wochen vor dem Wettkampf. Selbst da kannst du ja merken.
War ja bei uns so.
Exakt. Selbst da kann das so sein, dass du merkst irgendwie, Alter, warte mal ganz kurz, hier ist Crunch-Time, ich krieg das gerade nicht hin. Und dass das halt einfach ein Indikator ist, dass der Trainer dann halt einfach weiß, ey, warte mal ganz kurz, ja. Wir sind gerade dabei, das Ding an die Wand zu fahren, weil du gerade so eine super Form hast.
Ich weiß es noch ganz genau, ich saß irgendwo auf dem Marktplatz und hab einfach gemerkt, ich bin müde und krieg nicht hin, hab dich angerufen oder eine WhatsApp geschickt, ich weiß gar nicht mehr. Und Coach, soll ich dann irgendwie statt der Intervalle locker fahren? Und dann war von dir nur so, du Trottel, fahr nach Hause, schnellster Weg, 2 Tage Ruhe.
Genau. So, und auch das ist dann in der Situation halt oftmals so, dass man denkt, das ist ein Zeichen von Schwäche. Aber Bullshit, das ist das Beste, was man machen kann, da dann offen zu kommunizieren. Und auch da ist es dann ja als Trainer so, wenn du ein bisschen länger mit den Athleten zusammenarbeitest oder ein gutes Bauchgefühl hast, gute Menschenkenntnis oder Erfahrung hast, dass du auch einschätzen kannst, ist es jetzt so, dass der Athlet wirklich müde ist. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Angst vor der eigenen vor dem eigenen Erfolg, weißt du, dass man halt sagt, oh nee, ich muss jetzt, das geht, kann ja nicht sein, dass ich das jetzt so durchziehe. Das kann auch mal sein, dass man dann sagt, nee, warte mal, zieh die Einheit mal durch, du wirst sehen, das wird funktionieren. Also die Angst vor der eigenen Courage ist manchmal da. Aber du hast halt teilweise auch das Gegenteil oder du merkst halt auch, dass Athleten durch sind. Ich hatte auch Athleten, die dann irgendwie, keine Ahnung, eine Bestzeit aufstellen wollten, die eigentlich super fit waren, also die wirklich gut auf dem Weg waren, aber wo du gemerkt hast, die setzen sich mental total unter Druck und dann fällt auf einmal eine Trainingseinheit aus, weil es irgendwie regnet. Das wäre für die vorher überhaupt nicht in Frage gekommen und dann sagst du so, warte mal ganz kurz, du willst in 3 Wochen eine Bestzeit aufstellen und bist nicht Rad gefahren, weil es ein bisschen geplätschert hat. Ja, ich habe dann merkst du auch anhand der Reaktion, wie sie dann reagieren. Ja, ich kann ja auch nicht jeden Sonntag trainieren. Und dann denkst du, warte mal ganz kurz, so seit 4 Monaten jagst du jeden Sonntag irgendwie eine Bestzeit nach der anderen und trainierst, ich schreibe dir 3 Stunden auf und du fährst 4 Stunden. Und jetzt 4 Wochen vorm Höhepunkt werde ich auf einmal angefahren, weil ich sag, warum bist du, weißt du so, das ist wirklich so. Und da weißt du halt ganz genau, okay, warte mal, das ist jetzt eine Situation, entweder ist es da sind die Alarmglocken aber dann richtig, richtig laut und feuerrot am rotieren, weil das halt einfach, da merkst du halt, da stimmt gerade irgendwas nicht. Und entweder geht das in die Richtung, dass die Freude am Sport komplett verloren wird oder es ist halt Angst vor der eigenen Courage. Auch dann ist es natürlich als Trainer die Verpflichtung, damit umzugehen und vorsichtig das Gespräch zu suchen. Da musst du dann sehr, sehr behutsam sein, weil da möchtest du natürlich auch keinem auf den Schlips treten. Vielleicht ist es auch wirklich nur dein Gefühl, aber diese Situation, dass du am Limit bist und dass du oder aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, das ist ja das, was ich sage. Man hat halt nur ein volles Glas und du musst halt immer überlegen, wo investiere ich was? Und wenn dann halt einfach das Glas leer ist oder du hast halt einfach das, was du normalerweise fürs Training investierst, hast du einfach gerade gar nicht da, weil du es in irgendwelche anderen Baustellen investieren musst, dann muss halt das Training hinten anstehen. Das ist halt einfach so. Weil wenn du es dann doch durchziehst, dann ist halt das Glas irgendwann komplett leer und dann funktioniert das Ganze halt nicht mehr.
Ja.
So, und das war tatsächlich durch diese beiden Podcasts, also es war wirklich gut, diejenigen von euch, die Bock haben, das zu hören, Triathlon Hour mit Jack Kelly ist es, glaube ich, oder?
Genau, heißt
Jack
der Host?
Kelly. Jack Kelly, genau. Hatte selber auch, das hatte dann im Podcast mit Daniel Beckegaard erzählt, hatte selber auch ein relativ schwieriges Jahr, wohl auch ein bisschen mental-depressive Probleme. Das war dann sehr ähnlich zu dem, was Daniel Beckegaard erzählt hat. Hat das aber, finde ich, ganz gut im Hintergrund gelassen, also hat sich da nicht irgendwie in den Vordergrund gespielt oder so. Aber das ist tatsächlich, fand ich, sehr, sehr spannend gewesen, das zu hören und tatsächlich auch sehr augenöffnend und ist, glaube ich, wirklich in diesem Sport verbreiteter, als man denkt, nicht nur im Profisport, sondern auch im Amateursport. So, und ich glaube, dass viele da sich manchmal so ein klein bisschen auch an die Nase fassen müssen, was halt so die Relation anbelangt und halt auch dieses Bewerten von Einheiten, ne? Also gerade wenn auch mal eine Einheit nicht läuft, ja, dass man sich halt wirklich daran erinnert, warte mal ganz kurz, das ist hier Hobby, da hängt wirklich gar nichts hängt da dran und auch irgendwelche Sympathie von Freunden oder von Partnern oder was auch immer. Also man denkt ja immer, dass die dann enttäuscht sind, wenn man nicht gut performt. Die sind nur dann enttäuscht, wenn es einem selber keinen Spaß mehr macht. Also deswegen, da glaube ich, können sich relativ viele tatsächlich auch ein bisschen an die eigene Nase greifen oder das Ganze vielleicht zumindest mal ein bisschen hinterfragen. Was ist die Motivation? Was ist das Why? Warum mache ich das Ganze? Und ich meine, letztendlich, wenn man das für sich beantwortet und wenn man halt einfach sagt, ich mache es für Social Media und habe halt einfach wahnsinnig Spaß daran, wenn ich dann meine Kudos bekomme auf Strava und so, das ist ja auch okay. Aber ob das dann halt so gesund ist und ob das halt so nachhaltig ist, ne? Denn das ist ja letztendlich das, was mir halt sehr wichtig ist, dass wenn man den Sport gerne macht, dass man den halt einfach nicht nur für 1 oder 2 Jahre gerne macht, sondern das ist ja halt einfach echt das Tolle. Denn das ist ja halt einfach auch das Positive. Das macht ja einfach Spaß. Das ist ja einfach cool. Also ich habe auch heute, da haben wir vorhin kurz
gesprochen. Radfahren und Laufen, ja.
Ja, Genau, schwimmen muss man nicht.
Sei ehrlich.
Nee, natürlich nicht, nein. Aber Schwimmen ist schon auch irgendwie cool für ein Buddy und so. Das ist schon auch ganz gut. Also, aber Spaß macht
das. Ja, dann macht das für die Looks. Jetzt kitzeln wir das am Ende der Episode doch nochmal ein bisschen raus.
Mache ich ja nicht. Ich war ja seit anderthalb Jahren nicht im Wasser.
Daher kommt der Buddy.
Das letzte Mal, ja genau, daher kommt der Buddy. Hart erarbeitet. Das letzte Mal geschwommen bin ich in Ratzeburg beim Triathlon.
Geil. Nils, dann wird Zeit für die nächste Schwimmeinheit beim Neuseenman für dich. Das wäre doch was. Dann bist du das Schwimmen immer nur Wettkampf und war Ratzeburg nach Lanzarote? Da waren wir doch zusammen im Wasser. Ja, doch, das war danach.
Ja,
stimmt.
Das war ja, dann kam ja Frankfurt, das ist ja 2 Jahre.
Stimmt. Nee, aber dann. Ratzeburg war nach
Frankfurt. Das war irgendwie 2 Wochen nach Frankfurt.
Jo.
Deswegen bin ich da auch noch relativ gut vom Rad gestiegen.
In so einem Trainingslager gehst du auch nie ins Wasser?
Nee. Im Trainingslager müsste ich ja tatsächlich dann vor der ersten Einheit ins Wasser gehen, weil die Zeit
ist. Ja, stimmt, du stehst ja immer am Beckenrand, ja, hast recht.
Und selbst wenn nicht, also auch dann müsste ich tatsächlich von 6 bis 7 schwimmen. Und du weißt, Nicky Boy, das ist nicht meine Zeit. Da bin ich eher Fred der Spanier. Also wenn es geht, geht der Tag um 8 los. Also alles vor 8, also so alles vor nach 7 ist okay. Mhm. Vor 7, also vor 6 finde ich hart.
Also vor 7 Sport machen ist Körperverletzung. Das sollte in die Genfer Menschenrechtskonvention gebracht werden.
Vor 6 ist Verletzung der Menschen. Vor 6 ist Verletzung der Menschenrechte. Nein, ich finde so 6 bis 7, das ist noch irgendwie, das entspricht nicht mehr den Genfer Konventionen. Aber
also aufstehen kann man da, ja, aber nicht Sport machen. So, da stehst du auf, nochmal ein Käffchen und dann sieben setzt dich aufs Rad.
Der Wecker darf nicht vor 6 klingeln.
Ja, alles es geht um Sport machen.
Ja, aber jetzt so, keine Ahnung, Käffchen, dann taperst du runter zum Becken und dann springst du so um 6.30 Uhr ins Wasser.
6.45 Uhr.
Dann geht halt so langsam die Sonne auf und dann gehst du um 8 gehst du raus und hast irgendwie 4,5 Kilometer. Ist schon
ja, und
geil.
Bist scheiße müde und musst Mittagsschlaf machen. Da hast du nichts gewonnen.
Ja, aber in der Situation, von 8 bis 11 bist du der König. Und dann klopft die Müdigkeit.
Und dann musst du aufs Rad. Und dann hast du Probleme.
Nee, aufs Rad gehst du ja am besten dann schon um 10. Dass du dann um 14 Uhr zu Hause bist und dann hast du 2 richtig wertvolle...
Und dann kannst du um 19 Uhr wieder ins Bett gehen schlafen.
Und das Problem ist, wenn du weißt, dass der Wecker vor 6 klingelt, kannst du nicht schlafen, weil du so aufgeregt bist. So war das bei mir immer in Australien. In Australien bin ich wirklich 5 Tage pro Woche um 6 Uhr, aber im Wasser, ne? 6 Uhr im Wasser. Und da klingelte der Wecker um 5 und ich hatte schon keinen Bock einzuschlafen.
Das war auch nicht so, muss ich ehrlich sagen.
Das war auch immer in Freiburg, wenn ich bei Nils war. Und dann wusste ich genau, der Wecker klingelt irgendwie um 4:45. Es hat, glaube ich, bei Nils immer der Wecker geklingelt, weil die sich dann um 6 im Becken getroffen haben. Und ich glaube, um 6:15 waren die im Wasser. Oh. Alter Schwede, das war die Hölle. Das war immer richtig, richtig hart. Da musst du für geboren sein.
Das ist richtig hasseln.
Aber da musst du halt auch, also wenn du auch weißt, dass es nicht funktioniert, also das ist ja zum Beispiel so bei Fred, das wäre halt für den auch nichts, ne? Da musst du dann halt einfach dir eine Trainingsgruppe oder keine Ahnung, so wie... Musst du
einmal nach Spanien ziehen.
So wie, genau. Jonas Schomburg, das ist ja auch so, das ist halt, der geht dann halt um 22 Uhr nach dem Podcast lieber noch joggen, als morgens um 5. Und Sam Long fängt um 5 an und ist um 12 mit dem Training durch. Um dann halt Zeit für die Family.
Und ist schon 8 Stunden Rad gefahren.
Ja, genau.
Und geschwommen.
Genau. Crazy.
So, sehr gut, Nicky Nils. Boy. Ich würde sagen, schöne Episode.
Ernste Episode ein bisschen, ne? Also war so ein... Man hat gemerkt, die Podcasts hängen bei mir noch nach. Also
die hängen bei dir noch nach, aber ist ja auch trotzdem super wichtiges und super spannendes Thema, was auch, glaube ich, nicht genug Beachtung finden kann. Also ist auch wichtig, da immer mal einfach drüber zu quatschen.
Ich habe auch überlegt, ich schreibe mal Annette wieder. Annette ist ja jetzt auch schon wieder lange her. Ich glaube, sehr, sehr viele Hörer, die tatsächlich den Podcast noch nicht gehört haben. Ansonsten guckt einfach mal rein. Annette Cigeti, sehr, sehr gute Sportpsychologin, hat schon mit Olympiasiegern zusammengearbeitet, betreut viele Athleten im Hochleistungsbereich, auch viele Triathleten. Und da habe ich gedacht, es wäre mal wieder Zeit. Vielleicht hätte sie Lust, mal wieder Gast bei uns zu sein. Denn das ist, glaube ich, so ein Thema, was kann ich mir vorstellen.
Ja, ja, müssen wir machen.
Auch präsenter.
Habe ich Lust zu. Habe ich auch wieder, habe ich mir richtig Bock drauf.
Nicht so diese Halbweisheiten von uns, sondern einfach mal wirklich richtig Nägel mit Köpfen machen. Mit einer absoluten Expertin zu sprechen. Weil ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was man nicht unterschätzen darf. Dieser Druck, der dann halt auch über Social Media entsteht, vermutlich auch tatsächlich bei jüngeren Leuten auch, die werden halt damit groß mit diesem Druck. Also ich glaube, das gibt ganz, ganz viel her. Ich werde dir mal schreiben.
Sehr gut.
Ich würde mich freuen, wenn wir sie mal wieder ans Mikro bekommen.
Und dann probieren wir 5-2 außen jetzt.
Das ist ja du, ich mache 2-5. Nee, wobei ich merke das schon. Also ich habe jetzt, es war natürlich, also ich bin heute.
Ach, das wäre ein schönes Ende gewesen, hätten wir jetzt einfach gesagt. Okay,
2-5.
Nein, erzähl jetzt will ich schon noch hören, was du noch zu sagen hast.
Nee, habe ich ja, glaube ich, schon, dass ich heute das erste Mal seit 3 Jahren 30-30er gefahren bin. Die Einheit des.
Das hast du vor dem Podcast erzählt.
Für mich ja wirklich die Einheit aus der Hölle, die Höllenhund-Einheit. Also eigentlich ist ja 30-15 ist noch viel schlimmer oder 40-20. Aber das wird auch nicht besser.
30-30 ist wirklich easy, weil du hast ja richtig lange Recovery. Da geht ja der Puls auf 125 wieder runter in der Pause.
Nee. Also dann bin ich sie zu hart gefahren.
Auf wie viel Watt bist du so gefahren?
Nee, das ist doch jetzt peinlich.
Komm.
Also
330, nee, das ist überhaupt nicht
330 Watt. 330 Watt und, sind für mich. Und im dritten Durchgang musste ich reduzieren auf 310. Aber der Puls, der war nachher wirklich,
wo war er?
Auf 160, also über Schwelle.
Da, ja, aber
Schwelle ist eigentlich 155 bei mir, das kommt auch ganz gut hin.
Da komme ich auch nicht höher, ey. Ich komme noch auf 180, wenn so ein Rampentest, da komme ich so auf 178 bis 180. Aber bei den 30-30ern oder wenn ich auf, also 30-30ern, da kriege ich den Puls sogar noch ein bisschen höher vielleicht. Bei den 40-20ern, da wenn ich da reduzieren muss, da versagen mir einfach eher die Beine irgendwann. Die Kraft fehlt. Ich muss mehr pumpen. Schwerere Gewichte nehmen.
Bei mir versagt der Kopf. Weil ich mich dann frage, warum machst du das? Aber das ist genau das, was du gesagt hast, weil ich dann halt einfach so denke, okay.
Bist zu weich.
Ja, aber warum soll ich das auch machen? Aber ich denke dann halt, naja gut, du hast jetzt ja in 2 Wochen hast du wieder ein Camp und dann willst du natürlich dann am liebsten auch mit
der Ecke. Da willst du nicht schon wieder abgehängt werden wie im letzten.
Wurde ich nicht. Aber da habe ich die Gruppen auch weise gewählt. Nee, und das ist ja das, was ich wirklich auch tatsächlich, ich bin ja letztes Jahr gar nicht auf der Rolle gewesen. Die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Ja. Also ich bin wirklich 2 Jahre lang nicht mehr solche Intervalle gefahren und du vergisst ja einfach auch die Schmerzen. Und ich finde dann wirklich, ich habe dann auch so drüber nachgedacht, oh, eigentlich ist 30-30 ja total entspannt. Und das Faszinierende ist ja wirklich, die ersten Wiederholungen denkst du, ey, das rauche ich hier in der Pfeife, das Programm. Ja. Und dann schon so 7., 8. erster Durchgang denkst du, Halleluja. Und dann sind die 5 Minuten Pause dazwischen einfach auch sehr, sehr schnell um.
Zack.
Und dann, also Zeit ist halt einfach relativ, ne? Und auch Wiederholungen. Zahl ist nur eine Nummer.
Ja, die 5 Minuten Pause sind ganz schnell rum, aber du bist ja wahrscheinlich 3x6x30-30 oder so nur gefahren.
Nee, 3x8x.
Richtig.
Und wie gesagt, letzter Durchgang muss ich dann reduzieren.
Aber es sind am Ende auch nur 4 Minuten, die du.
Du musst schon den Block sehen. Das sind 4, also von der Leistung
her. Ja, vom Puls her, von der Leistung her aber nicht, sondern von der Leistung.
Das ist ja das Faszinierende, wenn du den Watt-Durchschnitt nimmst.
Ja.
Ist es ja der Schwellenwatt.
Ja, der Schwellenwatt, aber halt nicht VO2 Max Watt. Ne,
natürlich,
also,
nein, natürlich nicht. Aber der Puls ist nachher.
Wenn du 3x8 Minuten fährst du die auch überschwellig.
Ja, das ist was ganz anderes. Natürlich ist das härter, das ist klar. Aber der Reiz war gesetzt. Und was ich halt sagen wollte, ist, dass wenn ich dann Sport mache, und da bin ich ja ganz genauso wie du auch, also dann ist es mir, und da, bei mir geht es ja wirklich nur um Spaß, aber du denkst dann halt, okay, du willst dann halt schon auch noch einigermaßen fit sein und dieses stundenlang auf dem Rad setzen, wenn ich fuel, das ist kein Problem. Auch mal irgendwie einen Anstieg schnell hochfahren, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz das Watt pro Kilogramm Körpergewicht habe, aber ich wiege ja trotzdem noch, keine Ahnung, 68, 69 Kilo. Das ist ja immer noch nicht schwer, weißt du so. Und wenn du das halt mit 260 Watt.
Das ist immer noch dein Joker.
Das ist immer noch mein Joker, genau. Wird dann mal weniger jokig als sonst. Das halt dieses kurze, schnelle, und ich meine, die VO2 Max, die lässt ja im Alter auch nach. Und ich war auch auf dem Rad tatsächlich, ich hatte auf dem Rad immer eine deutlich niedrigere VO2 Max als beim Laufen. Mhm. So, und wenn du es dann halt gar nicht mehr trainierst, dann fällt das natürlich schwer. Und dann ist es natürlich wichtig, solche Einheiten mal zu machen. Und da ich, das ist echt krass, du kannst hier halt, gut, du hättest draußen fahren können, aber heute war es halt echt nochmal -7 Grad.
Oh.
Es hat auch gestern, vorgestern noch geschneit.
Also ja, hier auch, aber es ist hier wirklich, direkt wieder weggetaut zum Glück.
Nee. Also hier ist immer noch Schnee draußen. Ah, also es ist wirklich, wirklich crazy, Schnee und Eis.
Reicht jetzt.
Das heißt, ich bin dann halt mal auf der Rolle gefahren und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann fährst du jetzt einfach auch mal 30er. Und das geht dann ja auch schnell wieder. Also ich finde, auch wenn du die dann das zweite Mal fährst, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Aber es ist halt einfach spannend, wie du diesen Art von Schmerz halt auch vergisst. Und ich finde diesen 30-30er Schmerz finde ich irgendwie auch eklig. Also ich fahre lieber längere Intervalle, da kann ich mich dann irgendwie mehr reingrinden, als halt dieses drübergehen.
Ja, und nicht auf der Rolle, ne? Also ich fahre am liebsten gar keine Intervalle, sondern Zone 2. Und einfach schön über schöne Landschaften. Aber ich muss auch sagen, dieses Radfahren, auch wenn es Intervalle ist und auch diese 30-30er oder 40-20er, die richtig wehtun, ich finde, das ist alles immer noch besser als auch Laufintervalle.
Das ist halt ganz stark, das ist halt krass formabhängig.
Ja.
Also wenn du halt eine Form hast, finde ich Laufen irgendwie, ich kann beim Laufen irgendwie noch besser grinden. Mhm. Ich kann da noch und noch mehr reingehen, weil ich finde, beim Radfahren ist es tatsächlich so ein, es ist so ein punktueller Schmerz in den Oberschenkel oder halt einfach wirklich dieses fiese, wenn du nachher halt auch übersäuerst und dann auch schon so, weißt du, diesen Blutgeschmack im Mund hast, da musst du dann natürlich schon wirklich eine Form haben, um da hinzukommen. Aber ich finde beim Laufen...
Den habe ich beim Laufen allerdings immer deutlich schneller. Das kriege ich beim Radfahren nicht so einfach hin.
Oh, ich finde beim Laufen, wenn du eine gewisse Leichtigkeit hast und dann läufst du auch schnell, läufst halt irgendwie, also schnell ist ja immer
damit
sehr...
Damit kenne ich mich nicht aus.
Naja, aber du kannst...
Schnell laufen.
Wenn du dann auch mal so einen Kilometer in 3,30 oder 2000er in 3,30, das ist ja schon für normale Verhältnisse, ist es ja schon schnell.
Aber ja, in 2000er in 3,30 bin ich in meinem Leben nicht oft gelaufen.
Ja. Ja, gut, dafür schwimmst du halt Zeiten, die sonst keiner, also wenn du jetzt sagst, du schwimmst 200er in 2,20, das ist für 99,9% der Hörer eine Zeit, die sie niemals als Bestzeit schwimmen werden. Weißt du?
Das muss man halt
auch immer in Relation setzen. Also beim Schwimmen ist das Ganze ja noch viel, viel, viel krasser.
Ja, hast du recht.
So, das also.
Also vielleicht fahre ich dann doch einfach nur wieder Rad jetzt. Meinst du, ich komme in Rot durch, wenn ich nur Rad trainiere?
Nee, weil du halt einfach beim Laufen nachher, das wird dann so.
Und das noch 5-2.
Das wird dann wie bei mir. Ich glaube, dass das 5-2 tatsächlich für dich ein gutes, das
könnte funktionieren,
ne? Richtig gutes
Konzept. In meinem Kopf macht das richtig viel Sinn, dass ich einfach Zeit für die Family habe und so.
Das wäre ein richtig geiles Konzept, wirklich. Dann freust du dich auch wieder richtig aufs Training am Montag, dann ziehst du die Tage durch und dann hast du zwei
Samstag. Nils, wir sprechen dann nochmal.
Samstag spielst du Paddle-Tennis, weißt du so, und dann Sonntag machst du richtig schön mit den Mädels, guckst ein bisschen
Triathlon. Nach dem Paddle-Tennis zwei Bier.
Geil.
Ein Kölsch.
Ja, ist auch super. Schön, absolut. Das ist doch nur im Kopf. Ich sag dir, du bist in Rot schneller, als wenn du jetzt wieder. Wir machen einen Plan. Wir machen den
mach 5-2-Plan. Mach du erstmal 2-0 Pläne genau. Und Trainingslagerpläne und Radsportpläne und Trailrunningpläne. Nee,
wichtig sind die.
Die Liste ist lang.
Eine Woche Trainingslager und Peak. Das sind die, die jetzt fertig sind. Und dann kommt.
Die sind noch nicht fertig.
Wirst du sehen.
Ja?
Wirst du sehen.
Gut.
Doch, doch. So,
perfekt.
Deckel drauf, ich muss arbeiten.
Bis nächste Woche.
Am Wochenende.
Nächste Woche ist Kontrolle, Nils.
Ja, nächste Woche ist vor allem dann erstmal, da hast du denn schon den Podcast mit Fred aufgenommen, da freue ich mich drauf. Na gut, wir werden eh am Wochenende schreiben, wie das Ganze läuft.
Ja, 100%.
Das ist ja dann immer geil, wenn dann die ersten Ergebnisse rauskommen und dann wieder von uns die Fachsimpeleien rauskommen. Schon in T1, wer das Rennen gewinnt und dann kommt es doch wieder anders.
Dann haben wir wieder absolut falsch gelegen. Und nach einem Podcast klingen wir wieder so, als hätten wir es gewusst.
Naja, aber das mit Rico Bogen und Roth, you heard it here first. Und das mit den Norboys auch.
Es stand auch auf der Trimark. Norboys, das ja, aber das mit Rico stand jetzt schon beim Trimark.
Ja, aber vor 2-3 Wochen haben wir darüber geredet, dass es für ihn ein schlauer Move wäre auf die Langdistanz.
Ja, das stimmt. Absolut.
Danach hat er Felix angerufen und hat gesagt, ich brauche einen Startplatz.
Genauso war's. Wir hören uns nächste Woche.
Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.